Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs. Wir sind nach kleinerer Pause wieder zurück und haben heute ein schönes Thema. Dafür keinen anderen Maniac dabei, die beiden können heute nicht. Markus ist sowieso noch ein bisschen länger ausgefallen, das hatten wir im letzten Cast schon erwähnt. Sascha ist auch heute verhindert, beziehungsweise hat nichts zum Thema beizutragen, denn es geht um einen Film und den hat er nicht gesehen. Aber ich habe mir mal wieder tatkräftige Unterstützung in Form eines Gasts reingeholt, und zwar den Mario. Den kennt ihr ja auch schon von vorigen Casts. Hi, Mario.
Hallöchen.
Du bist wieder da, um mich mit Filmwissen zu unterstützen.
Gerne doch.
Wo die anderen beiden Nasen wieder völlig versagen. Nee, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir, also es geht eben heute wieder um einen Film, den wir den haben wir beide in Pressevorführungen quasi gesehen. Und meistens ist es halt so, wenn wir eine Einladung bekommen, dann können wir uns meistens für eine Stadt entscheiden. Und da wir ja quasi in verschiedenen Städten wohnen, ist es mal ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Deswegen hat's wieder nicht funktioniert und beziehungsweise diesmal war es, glaube ich, sogar nur, es lag an den Zeiten, weil der Film lief in Hamburg hier abends um 20 Uhr. Das war für mich natürlich sehr entspannt.
Bei uns übrigens auch hier in Berlin.
In Berlin auch? Ja, genau. Ja, stimmt, genau. Und das Problem ist, Sascha, der wollte ihn eigentlich auch gerne sehen. Der sitzt aber ja in Köln, beziehungsweise näher Köln, und in Köln lief er mittags wieder um 12. Und das ist halt unter der Woche, wenn man eben noch daneben natürlich einen Fulltime-Job hat, eben nicht immer so einfach. Deswegen hat es leider nicht geklappt, aber wir haben ihn gesehen und deswegen bist du hier und ich bin hier. Und wir reden heute über, ich sage jetzt mal den englischen Titel, den anderen kenne ich nicht, den lerne ich gleich von dir, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Wir reden heute über Baby Driver, wie er im Original heißt, der neue Film von Edgar Wright.
So you just starting your day or did you just get off?
They call it go, you know.
So what is it you do?
I'm a driver.
Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know?
I hope not.
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby.
Und ja, komm, hau raus. Ich will es jetzt direkt wissen. Wie haben Sie ihn auf Deutsch umgewurschtelt?
Sie sind super kreativ gewesen und nennen ihn einfach Drive Baby Drive.
Ah, Gott.
Weil man ja Baby Driver nicht versteht.
Warum denn? Das ist doch, das ist schon wieder...
Vielleicht gibt es auch wieder irgendeinen Freizeitpark, der den gleichen Titel hat oder sowas, wie es bei Tomorrowland der Fall war. Und
ach. Ja, vielleicht haben sie irgendwo im Europapark die neue Attraktion Baby Driver. Die neue High-Speed-Achterbahn. Ja, genau, oder das, wo niemand drauf geht. Aber es ist wichtig genug, um den Film nicht so nennen zu dürfen, um das Patent aufrechtzuerhalten. Ah, sowas ärgert mich immer sehr. Vor allem, wenn es eben, ja, wieder mal quasi Englisch in Englisch. Also, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch nicht wirklich anders. Es sind die gleichen Worte, also...
Ja, aber also ich verstehe schon, was sie damit sagen wollen. So Drive, Baby, Drive, so die Aufforderung, ne? Fahr, Baby, fahr, so irgendwie, verstehe ich. Aber Baby Driver heißt ja nur Baby Driver, weil der Charakter aus dem Film, der Hauptcharakter, heißt Baby im Film. So.
Vielleicht haben sich aber auch überlegt von wegen, die Leute kennen den Film Drive, vielleicht gehen sie denn eher rein, vielleicht kennen sie sogar noch den ganz alten Film Driver, obwohl, nee, so weit denken sie nicht, aber... Also Titelvergabe ist immer so ein Würfelspiel. Ganz schlimm bei Disney-Filmen.
Ich würde da bei solchen Meetings würde ich echt total gar nicht gerne mal Mäuschen spielen, so. Wie die dann wirklich das diskutieren, wie der Titel als Endeffekt heißen wird. Das interessiert mich, würde mich mal brennend interessieren.
Wörter einfach nur aufschreiben und die dann irgendwie gewürfelt an die Wand werfen und mal gucken, was dabei rauskommt.
So ein Flipchart. Wir haben hier diverse Wörter, tobt euch aus. Das Beste, was nachher da steht von den 20, das nehmen wir dann. Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es so. Okay, Drive Baby Drive. Dann, ich sag trotzdem Baby Driver, weil der Name viel cooler klingt und bäh. Ja. Es geht um Baby Driver. Der neue Film, wie hat Chris schon gesagt, von Edgar Wright, den viele bestimmt kennen, beziehungsweise seine Werke kennen, denn das ist der Herr der Filme wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, also die berüchtigte Cornetto-Trilogie, oder auch Scott Pilgrim vs. the World gedreht hat. Also ganz und gar kein unbeschriebenes Blatt. Wir haben gerade eben im Vorgespräch nochmal kurz nachgeguckt. Wie alt ist Shaun of the Dead? 17 Jahre?
Nee, 13 Jahre. 13 Jahre. Von 2004.
2004. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also wirklich, ich hätte ihn so auf 10 Jahre geschätzt, aber 10 Jahre ist tatsächlich schon, ist fast schon Scott Pilgrim mehr. Der ist 2010, also der ist 7 Jahre alt. Wahnsinn. Also ich finde, anhand von Filmen, von Filmreleases merkt man immer, wie alt man wird.
Ja, und deswegen gucke ich ungern nach, wann Filme denn rausgekommen sind. Vor allen Dingen, wenn man die Filme damals auch im Kino gesehen hat.
Genau. Man denkt noch so, das war ja, ist ja, als ob es gestern war. Und dann so, oh nee, war vor 13 Jahren. Schwierig.
Ja. Aber wir sind immer noch jung.
Ja, es knackt morgens beim Aufstehen schon, aber man ist ja so jung, wie man sich fühlt, ne?
Ja.
Ja, jedenfalls hat der gute Edgar Wright einen neuen Film gemacht, Baby Driver. Was ist es eigentlich für ein Genre? Es ist ein Actionfilm, aber es ist eigentlich eine ziemliche Genre-Mixtur, möchte ich ja mal sagen. Es hat leichte Musical-Anleihen sogar, es hat Action, es ist ein Thriller, er hat Liebesmomente, er hat eigentlich alles, was ein guter Film braucht. Willst du einmal grob die Story vielleicht einmal zusammenfassen, einfach mal den groben Plot für unsere Zuhörer?
Kann ich machen. Also der grobe Plot ist, dass Baby ist halt ein Fluchtwagenfahrer, der von Kevin Spacey, seinem Chef, quasi immer wieder angeheuert wird, für ihn halt mit einem Team, was immer neu zusammengewürfelt wird, halt Überfälle durchzuführen, wobei er aber wirklich immer nur den Fluchtwagen fährt. Und das Besondere dabei bei Baby ist halt in dem Fall, dass er aufgrund eines Autounfalls einen Tinnitus hat, schon seit seiner Kindheit, und deshalb immer Musik hört. Sprich, die ganze Zeit, während er im Auto sitzt und während er unterwegs ist, hört er Musik und hat immer seine In-Ear-Kopfhörer drin. Weshalb er halt von den anderen Leuten immer ein bisschen belächelt wird. Ein bisschen für blöd gehalten wird. Und das ist eigentlich so grob die Story, ja, die man so erzählen kann, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern.
Genau, also wir wollen auch heute, gerade noch vorweg schnell, wir wollen auch gar nicht spoilern heute, weil wir haben schon gesagt, im Vorgespräch auch darauf geeinigt, der Film läuft am 27. Juli erst im Kino an, also jetzt quasi in knapp einem Monat. Und da ihn natürlich jetzt die wenigsten gesehen haben werden vorab, macht es, glaube ich, wenig Sinn, dass wir jetzt groß hier noch einen Spoiler-Part dranhängen. Also ihr könnt ganz beruhigt weiterhören. Wir werden hier keine Details erzählen, wobei wir auch schon gemerkt haben, so richtig krass spoilern kann man den Film tatsächlich gar nicht, denn das ist diese Ausgangslage, die was Mario gerade erzählt hat, wird in den ersten Minuten des Films auch quasi offengelegt und so dargestellt. Und so richtige, sag ich mal, große Twists in dem Sinne oder sowas gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, natürlich kann man jetzt in Details eingehen, die einem so ein bisschen den Anschauspaß verderben werden. Das werden wir natürlich nicht tun. Aber so im Großen und Ganzen kann man den Film nicht so wirklich spoilern. Aber wir werden trotzdem auf jeden Fall darauf achten, dass wir jetzt nichts Großartiges vom weiteres verraten, was einem jetzt die Freude am Schauen nachher nehmen könnte. Genau. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, das ist der Plot. Babys Tinnitus ist halt wirklich auch so ein Allround-Thema, das sich den ganzen Film ja durchzieht. Und auch eine der ersten Sachen, die ich vielleicht kurz, sag mal, auf die ich quasi näher eingehen will, denn was mir als erstes aufgefallen ist, das fand ich direkt total genial, wie du sagst, er hört meistens Musik, also er hat immer ein iPod im Ohr. Er hat auch ganz viele iPods, auf denen er verschiedene Playlisten speichert. Das ist ein bisschen so das, ein bisschen wie Spotify, nur kompliziert. Und immer wenn er die aber mal rausnimmt, also wenn Leute quasi ihn dann sagen, hey, nimm doch mal die Ohrenstöpsel raus, irgendwie, ich will mit dir reden oder so. Und dann nimmt sie quasi raus. Quasi immer wenn Baby keine Musik hört im Film, dann hörst du seinen Tinnitus auch. Weil dann pfeift es ganz leise im Sound. Hm. Das fand ich direkt so gut. Weil das ja eben so eine Grundbasis dieses Films ist, so eine Ausgangslage auch dieser Person, dieses Characters, weil das halt auch einfach sehr wichtig ist, diese Geschichte mit der Musik und seinem Unfall und so weiter, das halt so auch einzubauen, so smart, das fand ich fantastisch. Ist dir das direkt aufgefallen oder ist das dir erst irgendwann zwischendrin aufgefallen oder?
Mir ist es relativ am Anfang aufgefallen, also schon während des ersten Gesprächs. Aber auch nur deshalb, weil ich bei Edgar Wright halt wirklich auf allen möglichen Kram achte. Da bin ich zwar auch bei der Story, aber ich achte eher darauf, wie er die Filme umsetzt. Und da kommen wir mit Sicherheit auch gleich zu. Ist halt visuell und auditiv ist der Film halt was ganz Besonderes und dadurch ist mir das mit dem Tinnitus auch sofort aufgefallen.
Sehe ich ganz genauso. Witzigerweise, ich fand es auch so, ich konnte so ein bisschen relaten, weil ich habe tatsächlich auch einen Tinnitus. Ich hab mir mal in jungen Jugendjahren, ich glaube mit 15 oder 16, war ich auf einem Napalm-Death-Konzert ohne Ohrenschutz. Ohne Ohrenschützer, das war ziemlich dumm. Und die haben mir dann da echt mit 1000 Dezibel in Essen, ich glaube im Turok oder so war das, haben die mir echt da mein Gehör rausgeflötet. Also nicht so schlimm, nicht jetzt so krass wie er im Film. So einen leichten, also es muss schon ganz, ganz still sein, damit ich das höre. Aber ich fand es halt wirklich einfach. Ich fand das so gut gemacht, weil ich es halt, ich konnte dazu voll relaten, ich konnte es voll verstehen so irgendwie und auch dann seine Intention, warum er immer Musik hört, einfach weil er keinen Bock hat, davon auch abgelenkt zu werden, weil es ist natürlich eine nervige Sache, wenn du quasi dein Leben lang so ein Piepsen auf dem Ohr hast und vor allem, weil er hat es halt sehr ausgeprägt und fand ich super smart, hat mir einfach, das ist direkt aufgefallen und habe ich so abgefeiert direkt im Kino. Fand ich ein sehr gutes Stilmittel auf jeden Fall. Ja.
Vor allen Dingen, weil es auch konsequent war. Also viele spielen ja immer mit diesen kleinen Extras und dann irgendwann ist es dann auf einmal weg.
Ja, oder so, ziehen sich durch. Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Bin ich ganz bei dir, ja. Ja, wir können ja mal, bevor wir dann, du sagst gerade schon, also audiovisuell ein ganz großes Stück Film auf jeden Fall. Da würde ich sagen, kommen wir später zu. Lass uns mal erst doch mal vielleicht mit den Charakter anfangen und mit den Schauspielern auch so ein bisschen. Er hat jetzt kein Star-Aufgebot. Er hat ein Star-Aufgebot, aber jetzt nicht dieses typische Tom Cruise in Your Face-Aufgebot. Deswegen, ich mochte, dass sie auch quasi gerade den Hauptdarsteller Baby ist Ansel Elgort. Den kennt man hier aus diesen Divergent und Insurgent-Filmen. Der war mir jetzt selbst auch gar nicht so bekannt, weil ich auch die Divergent-Filme nicht gesehen habe selbst.
Wobei der nicht der bekannteste Film ist oder Filmreihe mit ihm. Weil er auch hier das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Stimmt, ja, stimmt.
Da ist er der Hauptdarsteller, also da kennen die meisten Damen ihn eher.
Ja. Ich wollte sagen, eher die Damen, aber ja, natürlich, das recht, genau, da war auch noch drin. Hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich fand, er ist halt auch so ein Typ, er ist halt sehr unverbraucht noch und ich fand halt, ihm war die Rolle auf den Leib geschneidert.
Ja.
Also der hat mich direkt super überzeugt. Ansonsten hat er es ja selber schon genannt, Kevin Spacey spielt Doc, heißt ja einfach, den Auftraggeber hier, den Oberbösewicht dieses Kartells, oder dass das sein soll, eben sein Auftraggeber, wenn der Fluchtwagen fährt. Spacey geht immer, finde ich. Ist einer meiner Lieblingsschauspieler männlicherseits, finde ich großartig. Hat mir so gut gefallen. Solche Rollen kann der auch einfach. Einfach in Anzügen da stehen und du weißt, er ist ein Wichser.
Ja.
Ja.
Frank Underwood
halt. Ja, genau, Frank Underwood als
Überfallplaner,
genau. Bisschen GTA-Heist-Modus quasi. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, wer ist noch dabei? Wir haben noch John Hamm als Buddy, bekannt aus Mad Men. Dann haben wir noch, wie hatten wir denn noch?
Jamie Foxx.
Jamie Foxx natürlich, genau. Auch ganz große Rolle wieder.
Ja.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, bei ihm nicht, spielt er sich selbst? Oder ist
oder? Ja, es ist irgendwie so, also die da wo er mir gefällt, ist er meistens so wie in diesem Film. Also genau. So leicht Arschloch, aber irgendwie auch noch so ein bisschen charmant noch mit drin.
Also genau, du kannst nicht komplett böse sein, aber er ist schon Wichse. Aber er mag, ja. Aber er ist halt trotzdem irgendwie hat sein Charakter immer was, wo du sagst, so, ah, der ist doch eigentlich ein ganz guter Dude, aber er ist halt trotzdem ein ganz schönes Arschloch.
Und smart ist er.
Und smart ist er auf jeden Fall hier auch, ja. Das zeigt er das eine oder andere Mal auch während des Films.
Lily James haben wir noch drin.
Genau, als
die Cinderella.
Deborah, genau. Und ja, hat ja schon einiges gemacht. Downton Abbey war sie dabei. Was habe ich letztens noch gesehen hier? Ganz furchtbar. Pride, Prejudice und Zombies. da war sie auch drin, der war ganz schrecklich. Aber ja, kennt man auf jeden Fall auch. Deborah als, ja, Babys...
Love Interest,
sagen wir es so, genau. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dann John Bernthal haben wir noch. Der Walking Dead Shane.
Der aktuelle Punisher.
Unvergessen, der aktuelle Punisher. Genau, aus Daredevil und bald auch als eigene Serie. Auch wie immer, finde ich. Auch war auch so ein bisschen wie, also der spielt ja auch immer eigentlich denselben Charakter in allen Rollen.
Mhm.
Er kann einfach nicht anders, aber er hat so ein Gesicht, das mag man nicht. Also er macht's gut, aber er hat dieses Gesicht, mit dem will man einfach nichts zu tun haben. Ja, auch hier wieder absolut überzeugend. Und dann gab es noch die war mir gar nicht bekannt, die muss ich nachher erstmal nach IMDb. Und das ist Aiza Gonzalez als Darling, quasi die Freundin von John Hamm. Ich wusste danach, wo ich sie mal gesehen habe, und zwar kannte ich sie aus der From Dusk Till Dawn Serie, aber sonst war sie mir gar nicht bekannt tatsächlich.
Und wie ich jetzt auch gerade sehe, soll sie in Battle Angel Alita mitspielen.
Genau, das hatte ich jetzt auch gesehen beim Nachrecherchieren, ja.
Dann mal gucken, was das denn wird.
Aber vorher hat sie da noch nicht so viel gemacht, hat aber auch trotzdem solide.
Ja, hat gut reingepasst, also ihre Rolle hat sie gut gespielt.
Ja, absolut. Sowieso, also man merkt also diese Hauptgruppe, die eben auch mal wechselt. Es gibt noch mehrere, sag ich mal, Side-Darsteller, die damit wechseln in diesen einzelnen Überfallgruppen. Die sind aber jetzt mir jetzt nicht so besonders hängen geblieben. Das war so Austauschware, sag ich mal. Böse gesprochen. Aber das ist so der.
Ich glaube, der Flea war da auch mit drin, oder? Von den Red Hot Chili Peppers? Der war doch auch in dem einen Team.
Ja, stimmt, in dem ersten, ne? Genau.
Ja.
Ja.
Also in dem. Nee, in dem zweiten Team war er. Mit Jamie Foxx.
Mit Jamie Foxx zusammen. Nee, das war das zweite. Ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Den habe ich noch erkannt, aber die anderen waren jetzt nicht so mir so bekannt.
Nee, also das Kernteam sind eben diese gerade von uns genannten. Und ja, wie gesagt, ich finde, die haben alle sehr gut, ich möchte sagen, harmoniert, weil das tun sie eigentlich nicht. aber
nee, überhaupt nicht.
Aber sie haben aber sehr gut in dieses Ensemble zusammengepasst, was da quasi auch so ein bisschen eben natürlich wie auch wider Willen quasi zusammengewürfelt wird von Doc, um eben diese Überfälle zu begehen. Also er wählt ja quasi nur seine Schachfiguren und schickt sie aufs Feld. Eben das, was so ein Kevin Spacey so macht an einem normalen Dienstagvormittag.
Richtig.
Ja, aber das hat funktioniert auf jeden Fall. Die Characters waren auch alle sehr unterschiedlich und natürlich auch, wie es so ist, es sind alles, sag ich mal, fiese Buben und Mädels, sag erstmal Baby außen vor, weil der macht's ja so ein bisschen aus, der macht's ja quasi aus gezwungenermaßen. Er ist ja jetzt nicht der Verbrecher, er ist ja so ein bisschen so zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das kann man ja ruhig schon so benennen, das ist ja auch kein großer Spoiler, weil das wird ja auch schon relativ schnell geklärt.
Für die Trailer-Gucker ist es kein Spoiler.
Ja. Genau. Also er ist ja jetzt nicht eigentlich kein, er ist eigentlich nicht der Bad Boy, er ist so ein bisschen gezwungenermaßen dabei. Und ja, er hat natürlich auch mal so Reibereien mit den anderen, Mitfahrern, beziehungsweise mit denen, die er fahren muss, weil sie natürlich, wie du eben gesagt hast, sie belächeln ihn, ne, weil er eben seine Ticks hat, weil er in den Meetings sitzt und Musik hört und augenscheinlich nicht zuhört, und solche Geschichten und die Dialoge, die auch entstehen und so weiter, das ist schon sehr, sehr cool. Ich hatte auch im Film, auch als ich mit dem Kumpel darüber gesprochen habe, der mit in der PV war, er hat auch so ein bisschen, so was die Dialoge angeht, so einen leichten Tarantino-Rodriguez-Flair, finde ich.
Edgar Wright konnte immer schon gut Dialoge schreiben.
Ja, ich finde aber hier, gebe ich dir vollkommen recht, ich finde aber hier ist es noch ein Ticken schärfer alles. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja, war so wie die Eröffnungsszene aus der Reservoir Dogs so teilweise.
Genau, das meine ich. Er hat diese gute Ganoven, ne, Gangsterschärfe reinbekommen, sehr gut. Da war ich sehr positiv angetan. Ich weiß, dass er kann, aber das hat mir hier nochmal besonders gut gefallen, weil ich fand, es waren auch nicht nur One-Liner, also irgendwelche Blöden, sondern es waren wirklich, ja, coole, scharfe, spitzzüngige Dialoge teilweise. Das fand ich sehr, sehr cool. Wir hatten das Zusammenspiel mit den Charakteren, mit den Darstellern, das hat funktioniert.
Kann ich zustimmen, ja. Definitiv. Weil da wollte sich auch keiner was von dem anderen nehmen lassen. Also weil sie halt alle irgendwie Dreck am Stecken haben, weil sonst wären sie nicht in der Situation.
Ja.
Wollte halt auch keiner nachgeben. Und das hat immer wieder für neuen Gesprächsstoff gesorgt.
Absolut. Und dann natürlich solche Geschichten wie, das ist ja natürlich ganz Standard. Man wird angeheuert in einer Gruppe, nachher soll die Beute geschert werden. Dann gibt's natürlich auch die Ersten, die anfangen so, wie wär's denn, wenn wir den da einfach mal weglassen und solche Geschichten? Natürlich, jeder will natürlich dann da seinen Share bekommen und am liebsten natürlich mehr als der Rest und so weiter. Und diese Reibereien und so weiter und diese Anfeindungen dann so klar, diese kleinen, aber trotzdem im Team ja zusammenarbeiten zu müssen, damit das Ganze überhaupt gelingt. Das waren immer gute Ausgangslagen für die Action-Szenen überhaupt schon, damit sie überhaupt erst in Fahrt kommen. Das hat mir echt gut gefallen, ja.
Ja. Vor allen Dingen hat das halt diesen schönen Ausgleich geschaffen, weil der Trailer verspricht ja wirklich die ganze Zeit nur Autofahrerei. Und deshalb war ich halt auch anfangs sehr skeptisch, weil so Autorennfilme können gut sein, können aber auch extrem langweilig werden, wenn man wirklich die ganze Zeit nur fährt. Wenn es dann so over the top Fast and the Furious wird, kann es was Gutes werden, aber auch was Schlechtes werden, was in der kompletten Reihe alles vorkam. Aber aber jetzt hier bei Baby Driver ist es halt gut ausbalanciert. Und die Verfolgungsjagden oder Fluchtwagenfahrten sind halt nicht langweilig, was schnell passieren kann.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch mehrfach jetzt schon Leuten gesagt, die halt der Meinung waren, ja, nee, danke für die Empfehlung oder so, aber so Autofilm ist so gar nicht meins. Und ich habe allen gesagt, lasst euch nicht vom Trailer abhalten, weil ich finde jetzt im Nachhinein auch, es gibt ja zwei Trailer-Schnittfassungen. Es gibt ja einmal den US-Trailer und gibt es noch einen internationalen Trailer. Und ich finde, keiner von beiden bringt eigentlich wirklich auf den Punkt, was der Film ist.
Ja.
Er sieht tatsächlich von dem Trailer her aus, er sieht einfach aus wie ein so Just Another Heist-Auto-Verfolgungsfilm.
Ja, noch ein Ding und dabei geht alles schief Ding.
Genau, aber das ist er halt überhaupt nicht. Er ist so viel mehr halt, da steckt so viel mehr drin und da ist so viel mehr Futter noch, was der Trailer überhaupt nicht rein übermitteln kann. Man darf sich da, also wer, deswegen auch mal eine Warnung überhaupt, wer so sagt, so, oh nee, hier so fahren und so Autokram, voll nicht mein Ding, bloß nicht abschrecken lassen, das ist kein Grund. Also ich bin selbst kein Autofreak oder so, deswegen guckt man sich den Film nicht an. So, das kann man schon mal vorweg, glaube ich, so sagen, oder?
Definitiv.
Das wäre falsch eingespart. Also da sagt so, nee, so Fast and Furious und sowas überhaupt nicht meins. Ich gucke keine Autofilme. Ich liebe keine Autos oder so. Ich habe jetzt keinen Bezug. Nicht schlimm. Muss man nicht haben, um diesen Film zu mögen. Ganz im Gegenteil. Das Auto ist nur Mittel zum Zweck. Das, was drumherum passiert, ist viel wichtiger. Deswegen, ja. das kann man auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall so sagen. Darsteller haben wir geklärt.
Ja, wobei ich eins noch kurz bei Darstellern sagen möchte, was ich auch erst gestern gelesen habe. Also Baby lebt halt bei seinem Ziehvater und sein Ziehvater ist taub und deshalb kommuniziert er mit ihm halt über Gebärdensprache.
Genau.
Und der Schauspieler, der den Ziehvater spielt, ist wirklich taub. Also der hat es nicht nur gespielt.
Das wusste ich selber noch nicht.
Das war gestern oder vorgestern war die Premiere in London und da habe ich das halt dann so mitgelesen. Und das fand ich schon ganz interessant.
Ja, ist es auf jeden Fall. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, also genau, das ist auch kein Spoiler, wie gesagt. Das ist alles kein Spoiler. Genau, die kommunizieren eben mit Gebärdensprache und deswegen ist Baby auch, zum Beispiel, wenn er eben seine iPods immer im Ohr und Musik hört, es ist nicht so, dass er quasi um sich herum nichts mitbekommt, sondern ganz im Gegenteil. Denn er kann dadurch, weil er auch eben mit ihm kommuniziert und so weiter, kann er auch Lippen lesen.
Ja.
Und deswegen muss er auch muss den Leuten nicht zuhören. Es reicht, wenn er quasi einfach ihre Lippen abliest und dann weiß er schon, was Phase ist und so weiter. Genau, das ist auch so ein.
Aber
so
auch Ding. Selbst das kriegen die halt immer nicht mit, weil er immer eine Sonnenbrille trägt.
Ja, stimmt.
Immer.
Immer, ja. Auch eine sehr gute Szene mit Sonnenbrillen gibt's in dem Film. Relativ am Anfang habe ich wirklich weggeschmissen. War sehr gut. Ja. So Sonnenbrille im Club mäßig halt.
Sozusagen, ja.
Ja. Und dabei, also er wirkt ja nicht mal gefährlich, weil Baby ist halt, also vom Erscheinungsbild, er ist halt einfach so ein Lauch, ne?
So ein College-Junge.
Ja, er ist halt einfach ein schlanker Boy mit Kopfhörer und Sonnenbrille, ja. Also. Kein Erscheinungsbild, was einem jetzt gefährlich werden könnte, sage ich mal auf den ersten Blick. Ja.
So ein Schwiegermutterliebling.
Ja. Definitiv. Was ich auch tatsächlich noch kurz, nochmal zum Auto zurück, ganz kurz. Was für einen Vergleich ich auch angestellt habe tatsächlich und ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen muss, aber ich tue es eigentlich nicht, weil dazu stehe ich. Ich habe ja ein Guilty Pleasure im Autofilmbereich.
Okay.
Und das ist Gun in 60 Seconds.
Okay.
Also wie ist er auf Deutsch? Nur noch 60 Sekunden ist auf Deutsch, glaube ich, ne? Genau.
Ja,
also Nicolas Cage
und einer blonden Angelina Jolie.
Übrigens muss ich bis heute sagen, in dem Film sah die am besten aus mit ihren blonden Dreadlocks. Guckt euch mal Angelina Jolie mit blonden Dreadlocks
an. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt.
Kann sein, ich werde es immer wieder sagen.
Mit dem Kopf geschüttelt. Also.
Ich werde es immer wieder sagen.
Also Angelina Jolie fand ich am besten immer noch in Hackers.
Ja, auch.
Mit dunklen, danach. Kurzen Haaren, wo sie auch ein bisschen was auf dem Rippen hat, um jetzt mal so richtig so aus Männersicht hier zu sprechen. Aber ja. Also.
Aber jedenfalls, mein Guilty Pleasure an Autofilmen ist ganz 60 Seconds. Ich weiß nicht warum, ich mag den einfach. Ich finde,
Weißt du, es ist auch nur ein Remake.
Ist es, weiß ich. Aber ich mag einfach, wie er gemacht ist. Ich mag halt da die Mucke, ich mag halt das Pacing, wie die Autos einfach da, sag ich mal, vermarktet werden und so weiter. Und ich fand halt so ein bisschen vom Fahrgefühl, sag ich jetzt mal, es klingt ein bisschen wie ein Review von Need for Speed, aber so vom Fahrgefühl im Kinosessel und wenn dann da eben die Verfolgungsaction abgeht, der war ein bisschen ganz 60 Seconds, so für mich. Da waren Parallelen, so wie die gefilmt waren und so weiter. Ich hatte so ein leichtes Gun in 60 Seconds Feeling dabei, aber das ist halt, wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach bei mir eigen verwurzelt, weil ich den Film einfach gerne mag. Aber, ja.
Ist klar, dass da denn der Vergleich kommt. Wobei hier eigentlich mehr oder minder darauf, wie sagt man, geschissen wurde, was für ein Auto überhaupt gefahren wurde. Ich glaube, das Einzige, was ein bisschen etabliert war, war das erste Auto. Das war der Subaru Blabla, schlag mich tot. Der wirklich in Großaufnahme das Logo gezeigt hat. Aber sonst, klar, als Fluchtwagen kann man nicht immer den gleichen Wagen nehmen. Sind es halt auch ganz normale Familienkarren teilweise gewesen. Und da wird halt nicht so stark jetzt, also ist mir jetzt jedenfalls nicht so aufgefallen, so stark jetzt gezeigt von wegen, jetzt fahren wir in Mercedes, jetzt fahren wir in Audi.
Nee, überhaupt nicht. Hier war es immer so, es war ja immer zweckmäßig. Es ging immer darum, so, okay, wir haben die Situation quasi an dem Ort, wo wir den Heist begehen wollen. Wir haben die Voraussetzungen, ihr müsst da und da rein, da und da raus. Wie viel Beute können wir erbeuten? Und darauf haben sie quasi dann geschlossen, welches Auto sie nehmen. Und da ging es jetzt nicht um die Marke oder so, es ging einfach nur müssen wir berechnen, dass wir mit der Polizei konfrontiert werden, brauchen wir was mit Rammkraft oder brauchen wir einfach was Schnelles? Und dann sind sie meistens
brauchen
einfach.
Brauchen wir mehrere Autos?
Oder so, genau. Und dann fahren sie im Endeffekt einfach nur irgendwo in ein Parkhaus, wo schon vorgeparkte, quasi clean Autos stehen. Steigen um und fahren wieder weg. So, genau. Also das meine ich auch gar nicht. Das ich meine auch nicht diese 60 Seconds war ja quasi dieses Listenabarbeiten von bedeutenden Autos. Das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich halt rein von diesen Verfolgungsjagden, die ja teilweise stattgefunden haben, von diesem Gefühl her, so dieses Heiß, dieses Autos irgendwo tiefgeraten stellen, warten, bis die Polizei weg ist, dann weiterfahren und solche Geschichten. So von diesem Heiß-Feeling her eben, das meinte ich halt. Nee, genau, also das ist hier tatsächlich nicht so, es geht nicht um Automarken und so weiter. Das ist auch so ein Punkt, was ich eben meinte mit, es ist kein Film für Autofreaks. Also ein Autonarr, der den Film sieht, will vielleicht sogar wissen, so, oh, was fährt denn da jetzt? Zeigen sie aber nicht, ich hab da Pech gehabt. So. Also es ist darum geht's hier eben nicht so. Nee. Also hier ist es wirklich zweckmäßig. Ich meinte rein wirklich vom rein dieses Fluchtfeeling eben, wenn in den Verfolgungsszenen, die hier, wie gesagt, dann auch recht reichlich vorkommen. Genau.
Aber nicht übertrieben sind.
Nee, aber nicht also übertrieben. Also es hält sich.
Da wird jetzt keine Physik irgendwie außer Kraft gesetzt oder sonst was. Also das ist alles noch relativ realistisch und im Rahmen des Möglichen. Und ich glaube, ein guter Fahrer kriegt sowas auch hin.
Genau, absolut, ja. Also hier tauchen keine U-Boote plötzlich irgendwie auf der Straße auf und schießen Raketen auf Panzer und so weiter, nee.
Ja, oder The Rock läuft über die Straße und schießt auf alles, was da ist.
Auch das passiert nicht, nein. Also es ist alles sehr down to the ground, also es ist alles möglich, sage ich mal. Es ist sehr realitätsnah.
Man merkt immer noch, dass Edgar Wright eigentlich aus den kleineren Filmen kommen, die halt wirklich Charaktere haben, die Story haben und wo man sich auch mit den Charakteren irgendwie auch verbunden fühlt und einem das nicht egal ist, ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Leute in einem Auto sitzen und das Auto explodiert oder sonst was. Man geht schon mit.
Genau. Es ist also kein Action-Teppich, der einfach drüber gewalzt wird, sondern ja, genau. Es ist alles noch, es ist handgemacht, es ist ehrlich so, du kennst jeden Charakter irgendwie, sei noch so du denkst, er sei unbedeutend, aber er wird dann trotzdem noch irgendwo eine Rolle nachher haben, so. Genau. Es ist kein abgefrühstücktes Konzept, so. Das merkt man ihm deutlich an, ja.
Zumal ja auch während des Films das, was alles getan wird, auch in Frage gestellt wird. Also es wird nicht so hingenommen, so jetzt ist das, das und das passiert und ist halt so, sondern vor allen Dingen Baby kommt damit mit einigen Sachen nicht ganz so klar. Und es wird halt auch thematisiert, was ich gut finde.
Genau, was ich ja auch eben gesagt habe, eben, weil er ist halt kein schlechter Mensch. Er ist kein Krimineller so. Er ist einfach nur in diesem Milieu drin, aus Gründen. Und ja, wie gesagt, er muss halt eine Schuld erfüllen quasi. Und genau, das heißt nicht, dass er mit allen Mitteln, die da passieren, eben so konform geht. Und genau, der Film und beziehungsweise der Charakter hinterfragt halt ständig Dinge, die da passieren. Und deswegen, genau, es ist kein Abfeiern auch von purem, es ist eben kein GTA der Film, es ist kein Abfeiern von die Tat wird nicht abgefeiert, sondern der Charakter wird begleitet bei dieser Tat.
Bei weiß gar nicht, besonders einen Überfall, da musste ich ein bisschen an, was war das, Point Break, also gefährliche Brandung denken.
Ja.
Wenn die dann alle mit den Masken halt losgehen. Das war schon ziemlich ähnlich. Wobei die Maskenszene natürlich auch sehr lustig ist. Die ist auch im Trailer schon angeteased.
War sie,
aber
ja.
Für die Leute, die den Trailer jetzt noch nicht gesehen haben, es ist sehr witzig.
Ja, das wollen sie nicht, aber es war tatsächlich, muss ich auch sehr lachen, ja. Ja, das waren aber auch solche, also der allgemein der Humor, der Film schwankte so ein bisschen, genau, also zwischen ein bisschen Feelgood, ein bisschen Humor, aber auch sehr ernste Szenen und auch sehr, sehr, ja, vielleicht sogar traurige Szenen, also sehr, sehr emotionale Szenen. Und,
aber auch nachvollziehbar und nicht irgendwie aufgedrückt so von wegen, oh, wir sind jetzt 60 Minuten im Film drin, jetzt müssen wir mal ein bisschen Drama reinhauen, lassen wir mal die Comedy-Aspekte weg. So war es nicht. Es war selbst während relativ düsteren Momenten wurden sogar Witze gemacht. Die haben natürlich dann auf eine andere Weise funktioniert, aber sie haben funktioniert. Und sowas hinzukriegen ist halt auch nicht einfach.
Genau, ist aber natürlich auch mit Edgar Wright auch eine richtige Person dran, ne? Hat er ja auch bewiesen, dass er in die Richtung kann einfach. Und ja. Es ist halt auch nicht so klamaukig, sage ich mal, wie ein Sean, ne, natürlich. Also es ist jetzt keine, ich würde jetzt nicht das Wort Komödie irgendwo fallen lassen. Er hat Humor, aber eben im Kontext, ne? Humor eben. Und aber er passt trotzdem. Er wirkt auch nicht, wie du gerade sagst, er wird nicht aufgesetzt, er wirkt nicht viel deplatziert, sondern er kommt immer genau im richtigen Moment, dann ist auch wieder kurz Ruhe, dann ist wieder wirklich irgendwie Tension. Und der Humor wird immer gut eingestreut in das Konzept einfach. Und das funktioniert super gut.
Ja.
Wollen wir einmal nochmal genauer darauf eingehen, was denn jetzt wirklich genau die Musik vor allem im Film ausmacht? Weil natürlich doch schon auf jeden Fall ein nennenswerter Aspekt.
Das ist fast der Hauptaspekt des Films.
Deswegen sagte ich zu Anfangs ja, er hat sogar vielleicht so hier und da ein paar Musical-Anleihen. Ich musste tatsächlich in einer Szene auch etwas ein bisschen an La La Land denken.
Ja, gut, aber unsere Zuhörer nicht zu verschrecken, es ist kein Musical.
Nein, überhaupt
nicht.
Es wird
bloß die ganze Zeit halt Musik, es läuft Musik fast ununterbrochen. Und es gibt halt auch mal so Szenen, wo dann Baby dann alleine im Auto sitzt, weil er halt wartet, dass weil drin gerade in der Bank irgendjemand überfallen wird und er sitzt draußen und vertreibt sich die Zeit, indem er halt mitsingt und im Auto halt vor sich hin tanzt. Also wie jeder irgendwie auch mal an der roten Ampel da sitzt und sein Lieblingssong halt mitsingt und auf dem Lenkrad mal rumhämmert. So ist es halt auch da, aber es funktioniert halt super.
Nur das erste halt macht, ja, während er auf den Banküberfall wartet und gleich abhauen muss quasi, genau. Und ja, er hört ja quasi, ich habe eben schon gesagt, er hört ja quasi auch immer Musik, um sich quasi vom Tinnitus abzulenken. Das heißt, er ist halt konzentrierter, wenn er Musik hört. Deswegen hört er auch Musik beim Fahren eben, damit er nicht gestört wird bei seinem Kunstwerk, was er da vollführt mit dem Auto.
Ja.
Genau, wie du sagst, die Musik ist eigentlich allgegenwärtig. Und du hörst, also im Grunde hörst du fast immer das, was Baby eben hört. Also was er sich anhört, das hört der Zuschauer eben auch. Und er hat auch, das fand ich auch irgendwie sehr cool, er hatte auch halt ein sehr großes Musikwissen. Er ist ja ein krasser Musiknerd so. Er macht ja auch selbst Musik, so mehr amateurhaft, aber es ist auch übrigens sehr witzig, was er da macht. Eben, das wollen wir jetzt mal auch nicht, aber ich sag mal so, er macht da diverse Remixe, das ist sehr lustig. Aber ja, er hat auch eine, ja, er hat Musik-Knowledge, er tauscht sich dann auch mit anderen Charakteren quasi über Musikwissen aus, und es werden dann, in Gespräche werden Künstler und Songs mit eingearbeitet quasi.
Wobei sie da halt nicht den Fehler machen und irgendwie jetzt aktuell gegenwärtige Musik machen.
Nee, gar nicht.
Was halt echt bei vielen Sachen popkulturelle Präferenzen oder Referenzen, die halt dann so genannt werden, die dann, wenn man den Film in 10 Jahren guckt, kein Mensch mehr versteht. Weil hier ist es halt auch schon so, also er hört zwar Musik, er hört auch gute Musik, der Soundtrack ist toll, das ist halt auch größtenteils alte Musik und auch sehr gemischt. Also ist jetzt kein Pop, kein Metal, das ist von, klar, Queen kommt drin vor, aber es sind halt auch unbekanntere Sachen dabei. Da ist auch so ein bisschen Jazz, Rock, Punk teilweise sogar mit drin. Also es ist sehr, sehr, sehr gemischt und dadurch auch zeitlos.
Absolut, ja, das stimmt. Das finde ich auch gut, dass sie da jetzt nicht irgendwie angefangen haben, dass er plötzlich irgendwelche Chartmusik hört jetzt von jetzt. Das wäre absolut fehlplatziert gewesen. Ich finde, er hat halt der Film hat generell so einen leichten 70s, 80s Vibe. Halt auch vom Look her.
Ja, allein aber auch schon, ich glaube, das ist mehr auch als Absicht, wenn man sich die Plakate davon anguckt.
Ja, genau.
Weil, klar. Sämtliche Plakate sind überstilisiert, aber meistens wirken sie wie gemalt und nicht besonders bunt. Also kräftige Farben schon, aber eher großflächig.
Ja. Ich finde halt auch, also die Plakate und so weiter, also der Look so generell ist ein bisschen so Hotline Miami Look so auch, so, ne? Also die, ja. So ein bisschen, also so dieser Stil, der ist ja auch gerade normal, das muss man einfach so sagen, der ist auch gerade so ein bisschen im Trend, ne? Aber so ein bisschen Retro, genau. Aber es funktioniert super, finde ich. Auch halt mit, sei es jetzt das, dieses American Diner, wo dann hier die Deborah arbeitet, so dieser ganze, ja, dieser leichte Flair, der da ganze Zeit mitschwingt, das gefällt mir ganz gut. Muss ich sagen.
Und der Soundtrack muss man auch, also möchte ich auch noch dazu sagen, er hört sich jetzt auch wegen seiner Vielfaltigkeit jetzt aber auch nicht an wie so ein typischer Soundtrack, den auch Tarantino irgendwie zusammengeschustert hätte. Also er ist schon was Eigenes, weil die Songs passen auch alle zueinander. Und es sind halt auch Songs drin, die man jetzt nicht direkt mit anderen Filmen in Verbindung bringt. Weil ja gut, Suicide Squad ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber also für nichts. Aber da ist es halt bei dem Soundtrack so, dass viele Songs drin sind, die man zwar kennt, aber sofort irgendwie denkt, oh, das war doch in dem Film, das war in dem Film und jetzt muss ich an den Film denken.
Ja.
Ist hier gar nicht.
Ja, stimmt.
Und
ich finde eher von der Mixtur her und von der Vielfalt und von der Bedeutung, sage ich mal, ist es am ehesten noch wie Guardians of the Galaxy.
Ja.
So ein bisschen dieses Mixtape-mäßig. So ist es halt. Da ist es auch klar, da war auch ein Hasselhoff drauf, aber da waren auch Sachen drauf, die eher eben unbekannt sind. Aber es ist halt eben alles gut zu hören und es ist alles zeitlose Musik. Und vom Stil her, von der Bedeutung her und vom ähnlichen, von der Mixtur der Musikauswahl her, glaube ich, kommt es am ähnlichsten so an Guardians ran.
Ja. Wobei Guardians, da sind schon mehr Bands drin, die man halt auch so schon kennt, wie weiß ich, Jackson 5s oder sonst wer. Beziehungsweise die Songs hat man in der Regel irgendwie mal schon mal im Radio gehört.
Genau, hier noch, also noch unbekannter, aber ich meine jetzt hier eher wirklich von dieser Bedeutung her, so im, also von der Bedeutung Soundtrack zu Filmen, wie das Verhältnis sich gibt. Ne? Das ist eben auch so ein Mixtape, das kannst du dir eben genauso gut auch mal einfach ohne den Film nebenbei anmachen. Also es funktioniert genauso gut mal ohne Film wie im Film. Und ich finde, das haben eben auch nicht alle Soundtracks. Weil oft leben dann doch die Songs dann durch die Szene oder eben andersrum. Und teilweise kannst du es schlecht trennen. Hier klappt's gut. Und das war bei Guardians eben, fand ich es auch. So, das meinte ich so vom Verhältnis her.
Also holt euch auch den Soundtrack, kann man jetzt einfach nur sagen. Ich habe meinen jetzt auch schon.
Den habe ich noch nicht, den werde ich mir auf jeden Fall nachholen. Ja, den
fand es ich. Sind sogar 2 CDs.
Gibt es das auch auf Vinyl?
Ja, aber ich glaube noch nicht. Ich glaube, Vinyl kommt wieder ein bisschen später.
Ich glaube, hier würde ich mal Vinyl holen. Das ist so ein...
Würde auf jeden Fall auch zum Soundtrack an sich passen.
Ja, und dann optisch auch schon einen schönen Cover so ein bisschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Das kann funktionieren.
Ja, aber das Besondere jetzt bei Baby Driver, was Musik angeht, haben wir noch gar nicht angesprochen.
Dann, bitte.
Du weißt nicht, worauf ich hinaus möchte?
Doch, ich denke mal auf doch. Überhaupt auf die Einarbeitung auch zur Szene und so weiter. Ne? Und
genau, mit Rhythmus. Weil also es der Film fängt halt typisch mit einer Action-Szene an, aber danach gibt's halt eine Plansequenz, also eine komplette Szene ohne Schnitt, in der Baby halt von A nach B läuft und während der ganzen Szene läuft genau ein Song.
Und, fand ich übrigens großartige Szene.
Ja, und der läuft halt durch die Straße und geht halt Kaffee holen und alles und an bestimmten Stellen des Songs, wenn so wenn der Refrain kommt oder ähnliches, wo bestimmte Wörter halt hervorstachen, wurde das so umgesetzt, dass er sich, da war dann irgendwie, ein Wort wurde genannt und es war im Hintergrund dann an der Wand als Graffiti dann zu sehen. Oder es war ein Trompetensolo da und er stand von, war in dem Moment von einem Musikgeschäft, wo halt Trompeten drin hingen und er hat dann halt so gestikuliert, als würde er halt die Trompete spielen. Oder was noch viel auffälliger ist, dass Geräusche, die halt dann davor kamen, auch auf Takt drin waren. Also das Sounddesign hat super funktioniert bei dem Ding.
Oh ja.
Und das wird später im Film kommt es ganz, ganz häufig vor, was heißt später im Film, eigentlich schon direkt danach und durchgängig. Aber da kommt es dann ganz häufig vor, dass er halt die ganze Zeit seine Musik hört. Und wenn er dann bei so einem Briefing ist und wir nur seine Musik hören, wir hören nicht das, was Kevin Spacey sagt, wir hören nicht das, was die anderen Leute, die im Raum sind, sagen, sondern wir sehen nur die Gestiken. Und selbst die Gestiken von, also die Handgestiken von Kevin Spacey sind auf die Melodie beziehungsweise auf den Takt der Songs halt geschnitten in den Bewegungen. Und anders ist es dann halt auch oder bei anderen Szenen ist es dann auch bei Schießereien oder ähnlichem, dass da die Schüsse, die abgefeuert werden, egal von welcher Seite oder in welcher Höhe und Tonlage diese Schüsse denn sind, sie geben den Takt und die Melodie des jeweiligen Songs, der gerade läuft, mit. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also das wirkt dann an den Stellen teilweise schon wie ein Musikvideo, aber ist nicht so hektisch geschnitten. Also wirklich nur da gibt's nicht mal annähernd sowas wie eine Bildtonschere. Das passt alles super zusammen.
Ja, absolut. Das, besser hätte ich nicht sagen können. Das ist wirklich, das hat mich so begeistert während des Films. Er hat's ja auch schon mal, also er hat dieses Stilmittel, ist ja nicht ganz neu bei ihm. Wenn ich da an Shaun of the Dead, an die Bar-Szene mit Queen auch denke, ne, wo sie im Takt,
ja, Don't Stop Me Now.
Wo wir zu Don't Stop Me Now die Zombies im Takt verprügeln und so. Also das hat er schon mal gebracht. Hier ist es aber wirklich auf ein ganz anderes Level nochmal gehoben. Weil es eben auch nicht nur pointierte Szenen sind, sondern weil es sich halt durch den Film zieht. Und das, ich habe das jedes Mal so gefeiert. Unfassbar gut. Also wenn der Film keine Oscar-Nominierung für Sound-Editing irgendwie bekommt, dann flippe ich aus.
Also ich glaube, da wirst du ausflippen. Ich denke nicht, dass der Film berücksichtigt wird.
Also das,
wenn man da irgendwie rückblickend auf die Nominierungen guckt, das sind meistens irgendwelche lauten Actionfilme, also wirklich so Star Wars mäßig laut oder halt Kriegsfilme, die Dinger kriegen, oder Katastrophenfilme. Mich würde es sehr freuen, wenn er wenigstens die Nominierung bekommen würde, aber ich rechne nicht damit.
Also
das ist auch so ein Film, der gerne von der Academy ignoriert wird.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist auch ein Film, der ein großes Potenzial hat, auch von den Zuschauern ignoriert zu werden. Das möchten wir ja hier gerade verhindern.
Ja.
Nee, also wie gesagt, also das hätte er verdient, wenn er da berücksichtigt wird, weil das macht er wirklich fantastisch. Die haben bei uns im Cinemax World die Woche echt den Sound richtig in Anschlag gedreht. Also wenn da die Szenen losgingen mit Musik und Action und so weiter, dann ging auch richtig die Post ab. Und dann eben diese Musikchoreografien fast schon dann teilweise da drin. Wirklich unfassbar gut. Also das ist Wahnsinn. Also wie hat dieser rote Faden eben von diesem, er muss Musik hören, weil die Musik läuft, quasi, weil er sie hört und dann quasi eingebettet in die Szene. Also es zieht sich dieses ganze Musikthema zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch den ganzen Film. Das ist wirklich einfach nur gut.
Aber ohne dabei anstrengend zu wirken. Also der Film besteht jetzt nicht einfach nur darauf. Das ist halt ein Stilmittel, was gut, aber auch passend eingesetzt ist. Du kannst trotzdem dem Film auch folgen. Und wenn jeder guckt ja so einen Film anders. Also ich gucke ja nun Film auch inzwischen schon eher dahingehend, wie er gemacht wird, und lass mich nicht nur von der Story halt berieseln. Aber selbst Leute, die sich halt dann wirklich nur ins Kino gehen, die vielleicht einmal im Monat oder einmal im Jahr ins Kino gehen, werden trotzdem da ihren Spaß dran haben, ohne jetzt irgendwie mit Audiotechnik sozusagen dann zugemüllt zu werden.
Nee, genau.
Also so stark ist es halt nicht.
Genau, also das ist das. Es lenkt jetzt nicht ab oder so. Also wenn man einfach sich nur von der Story, wenn man es einfach halt nur mitziehen lassen will, eben als, sag ich mal, als normaler Kinozuschauer eben, es ist nicht so, dass er dir das auch quasi aufs Auge drückt, so, guck mal, ich mache hier was mit Musik, sondern es ist halt einfach da. So, Filmmusik ist immer da, so generell, also man, ne, in anderen Filmen auch. Ja. Nur hier wird sie eben auf eine andere Art eingesetzt. Wenn man da eben gar kein Gespür für hat, dann fällt einem das im Zweifelsfall gar einfach nicht auf. Und dann guckt man es einfach normal durch, so. Wenn man aber eben dafür auch das Gehör und eben, das, sag ich mal, das Filmauge und das Filmgehör hat, um das auch noch dann quasi so gleichzeitig noch abzufeiern, noch quasi das Stilmittel während der sowieso schon genial genugen Szene, sag ich mal, ne? Aber das noch so on top mitzunehmen, das ist halt super.
Ja. Oder wenn man halt dann die Leute dann so leicht drauf hinweist, so, hast du es gerade gemerkt? Der saß da gerade in dem Auto, die Tür ging auf und dadurch, dass halt Licht an war, war halt die Signalleuchte an, die dann bing, bing, bing gemacht hat. Die war im Takt zur Musik. Ist dir das aufgefallen? Und prompt wird der oder diejenige den gesamten Film auf solche Sachen achten.
Oder sagen, nee, lass mich in Ruhe, auf sowas achte ich nicht.
Oder sowas, ja. Ich will den Film sehen, lass mich in Ruhe.
Sei leise, jetzt habe ich nicht gehört, was der Kevin Spacey gesagt hat. Nein, aber ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht aufs Ohr gedrückt quasi mit aller Macht, mit allem Zwang, sondern es ist eben, wie du sagst, es ist ein Stilmittel, das eingearbeitet ist, ins Gesamtkonzept, und wenn man sich davon quasi mitreißen lassen will, dann kann man das tun. Ansonsten guckt man einfach eben nur, in Anführungszeichen, nur einen guten Film, so, und achtet eben nicht auf die Spielerei.
Wenn man es vielleicht unterbewusst war.
Unterbewusst, genau. Aber wie gesagt, ich finde, was er da gemacht hat in Sachen Sounddesign und so weiter, das ist top-notch so. Also das ist wirklich ganz großes Ding.
Und war auch, glaube ich, jetzt so Random Fact mal wieder an der Seite, sein erster Film, den er in den USA gedreht hat, oder?
Alle anderen waren in England, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Müsste eigentlich. Oder Pilgrim? War das auch in UK?
Pilgrim war auch, glaube ich, UK. Also okay. Ich glaube, gelesen zu haben, dass es seine erste Produktion in den USA war.
Okay. Dann wird es wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein, möchte ich mal kühn behaupten.
Ich meine, war ja auch komplett amerikanischer Cast, behaupte ich jetzt mal. Obwohl, nee, war nicht. Weil Lily James ist ja. Ist Lily James Amerikanerin oder?
Lily James
Engländerin.
Wenn
die bei Dingens mitgespielt hat, dann wird die wahrscheinlich Engländerin sein, oder?
Ich glaube, die ist Engländerin. Warte, lass mich das mal kurz. Wo haben wir sie denn? Der live IMDb Feed berichtet.
Ich guck auch gerade. Also ihre Eltern waren Amerikaner, aber sie ist aus England, aus Esher, Surrey.
Ja.
Wo immer das auch ist.
Ja, ist UK. Ja. Ist ja. Engländerin. Nee, aber ja, mit Spacey und Fox und so weiter, klar. Also ist schon ein starker Ami.
Zwei Oscar-Preisträger. Wobei, glaube ich, auch noch irgendein Dritter war noch mit drin, habe ich gelesen, aber den kannte ich nicht.
Vielleicht war der Musik. Vielleicht der Taubstumme.
Nee, der war es nicht. Der war es nicht. War irgendwas anderes. Aber egal. Zwei Oscar-Preisträger, ob jetzt nun beide den verdient haben für die jeweilige Rolle, sei dahingestellt. Aber ja. Wobei ich überlege gerade, Spacey hat ihn für Dingens hier bekommen. Wie heißt der? Wo er Kaiser Soze quasi gespielt hat. Und jetzt dick zu spoilern.
Ja.
Die üblichen Verdächtigen.
Genau.
Das war's.
Ja. Ich vergesse mal, wie er auf Deutsch heißt, ja.
Ja. Und Fox hat ihn ja gekriegt für das Biopic. Wie heißt er? Ich guck nicht nach, ich überlege gerade selbst.
Ich überlege auch.
Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Wie heißt denn der Film? Der blinde Sänger.
Sag's doch.
Ich versuch's ja.
Sag's doch. Sag's doch einfach.
Ja, mir fällt's ja nicht ein.
Ray Charles? Nee.
Ja, Charles.
Doch.
Also Ray.
Ray Charles, der Film. Ray, ja. Genau, ja, dafür haben wir bekommen. Ja.
Schlimm, wenn sowas nicht einfällt. Ja.
Ja, muss man ja nicht kennen. Pff, ist das lag aber gerade daran, weil ich so geflasht war, weil es gibt tatsächlich einen, weil ich hab gerade auf dieses Asher Surrey in England geklickt, auf IMDb, wo die Lily James herkommt. Und es gibt tatsächlich einen Darsteller aus Guardians of the Galaxy, der auch im selben Ort geboren ist.
Okay.
Not shitting you.
Da kommen die Stars her.
Bruce McKinnon, he's a known actor and writer known for Guardians of the Galaxy, Die Herzogin und The Life and Death of Peter Sellers. So, so.
Okay.
Also es muss ein ganz, ganz fescher Ort sein, wo die Stars, die Elite geboren wird.
Ja.
Also, wenn ihr euch mal irgendwo niederlassen wollt, dann auf jeden Fall in England.
Ja, wenn ihr euren Kindern eine richtig schöne Schauspielerzukunft ermöglichen wollt, lasst sie da aus euch raus. Sozusagen.
Nee, einfach lasst sie da.
Lasst sie da und lauft. Lauft, solange ihr noch könnt.
Genau, die werden dann von selber berühmt. Das ist mit dem Ort so. Einfach aussetzen und dann spielen die in 20 Jahren spielen die in Hollywood-Filmen.
Apropos Lily James, weißt du, wer sie ursprünglich die Rolle von ihr ursprünglich spielen sollte?
Nee, mal wieder Emma Watson oder so?
Nein, aber Emma Stone.
Aha, natürlich.
Sie es aber dann nicht gemacht hat, weil sie La La Land gemacht hat, was ihr den Oscar gebracht hat.
Ja,
was ein guter Film ist.
Genau, und die nicht schön das Biest gemacht hat, weil Emma Watson.
Ja.
Und hin und her, und hin und her.
Wie schön das Biest.
Der war jetzt auch sehr gut, haben wir auch drüber gecastet.
Ja, ich bin kein Emma Watson-Fan. Also so gar nicht.
Okay.
Ich mag den nicht. Und mir gefällt halt dieser Gedanke jetzt bei Die Schön und das Biest. An sich finde ich es jetzt nicht so geil, dass sie jetzt wirklich alle Filme jetzt real verfilmen. Aber, um jetzt mal kurz abzuschweifen, aber mich hat es halt im Trailer schon gestört, dass wir in Frankreich sind und sie das britischste Englisch raushaut überhaupt und alle anderen auch und nur Ewan McGregor ebenfalls als Engländer oder ist er Engländer oder ist er Schotte? Ich weiß nicht. Von der Insel. Der dann halt Lumière spricht mit französischem Akzent. Als einziger.
Ja. Ich hab das Disney-Freiheit genannt und ach.
ja.
Auch wenn man also Emma Watson nicht mag.
Ich mag den Zeichentrickfilm sehr, aber ja. ich mag Emma Watson nicht.
Nee, ist ja okay. Ich fand auch, ich hatte hier mit Matze von der Kinowoche darüber gecastet und wir waren uns beide einig, dass der heimliche Star des Films sowieso Luke Evans war als Gaston. Weil besser
den sehe ich immer sehr gerne.
Besser wurde es nämlich einfach nicht mehr und vor allem zusammen noch mit Josh Gad, der den LeFou gespielt hat. Die ja das homoerotischste Disney-Pärchen aller Zeiten gespielt haben, wo ich mich frage, so, der ist ja sogar in manchen Ländern nicht gezeigt worden, wegen diesem homoerotischen Ansatz.
Ja, deshalb, ja, wo wurde er nochmal nicht gezeigt?
Ich glaub Australien und noch irgendwo.
Ja, wahrscheinlich noch Russland und
Russland Israel wahrscheinlich, ja. Aber ja, die beiden, Alter, das war so gut. Also die beiden haben so gut gespielt. Hammer. In den ihren Gesangsszenen, also ich dachte, die reißt sich die Kleider vom Leib und da gibt's erstmal die erste,
in einem Disney-Film.
Homoerotisch sexy im Disney-Film. Es hätte nicht viel gefehlt, wirklich. Die Spannung in der Luft war da. Nein, aber wirklich ganz, ganz groß. Selbst wenn man, wie gesagt, Emma Watson nicht mag. Ich fand, es hätte deutlich schlimmer kommen können für eine Realverfilmung von Die Schön und das Biest. Ich verstehe die aber auch vollkommen. Erstens, wenn du sie nicht magst und zweitens, wenn man generell es fragwürdig finden kann, warum man alle Disney-Zeichentrickfilme jetzt nochmal in real drehen muss. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich fand auch das Dschungelbuch schon beschissen und ja.
Okay, den fand ich nicht beschissen. Den fand ich okay. Da fand ich die Umsetzung auch mit der Musik in Ordnung.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch glaube ich in einem Cast. Ja.
Bei den Oscars war es, glaube ich.
Ja, genau. Ja, weiß ich, dass du die Ansicht hast. Den fand ich halt total dämlich. Ich weiß nicht. Aber das liegt auch wieder daran, dass ich das Dschungelbuch an sich nicht gut finde. Also es ist einfach eine meiner at least favorite Disney-Stories irgendwie, weiß ich nicht. Mag auch daran gelegen haben.
Ja, als nächstes kommt, glaube ich, König der Löwen, oder?
Ach Gott, die wollen auch als König der Löwen so ein noch nicht mal, also noch nicht mal mit Menschen, sondern die wollen einfach so ein,
einfach real CGI,
real CGI Film machen.
Ohne Kind.
Genau, Dschungelbuch ohne Kind. Ja, ach, lass es doch einfach sein. Also da bin ich dann raus. Da hört es bei mir auf. Da hört es dann bei mir auch auf. Das hat dann wirklich keinen Zweck mehr. Aber gut.
Zurück zu Drive Baby Drive.
Wir schweifen ab, genau. Bei Disney gibt's keine schnellen Rennautos, die Leute überfahren.
Wir haben den Film bisher jetzt sehr stark gelobt. Was waren denn so die Dinge, oder gibt es Dinge, die dir vielleicht nicht so gefallen haben?
Habe ich tatsächlich.
Ohne jetzt zu sehr zu spoilern. Also ich habe auch ein paar.
Tatsächlich die ganze Zeit überlegt immer wieder. Es ist wirklich nicht viel, weil er hat mich.
Er ist sehr rund, also.
Er ist sehr rund. Also, ich möchte eigentlich sagen zu rund, er ist einfach sehr rund. Und, ich kann es wirklich nicht so richtig betiteln. Ich habe ihm auch jetzt, sag ich mal, in meinem Kopf und ich habe ihn auch bei Letterboxd irgendwie bewertet, da habe ich ihm eine 4,5 von 5 gegeben, weil für 5 war er mir dann eben doch nicht zu. Ich erinnere mich in 100 Jahren noch an den Film und ne, es ist kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber er ist einfach nah dran an einfach einem perfekt unterhaltenden Film.
Ohne dumm zu werden.
Nee, so gar nicht, genau.
Ist jetzt kein Bay.
Nee, eben. Nee, eben. Er unterhält auf einer Ebene, die meinem Anspruch auch genügt, sage ich mal. Also, ne, also die auch einem etwas höheren filmischen Anspruch genügen kann. Und da, der Film zeigt auch, dass man dafür keinen super deepen Metafilm irgendwie drehen muss und so weiter, sondern trotzdem einfach ein Unterhaltungsprodukt abliefern kann, aber der auf so einer hohen Ebene eben spielt, dass er trotzdem eben so ein filmisches rundes Ding abliefern kann. Deswegen, negative Punkte, fang du einfach mal an. Ich bin wirklich die ganze Zeit hin und her gerissen, was ich da nenne. Fang du mal an.
Okay, also was mir ein bisschen aufgestoßen ist, aber auch erst, als mich dann meine Frau nochmal drauf hingewiesen hat, weil ich halt auch dieses Edgar Wright-Film ist ein toller Film, der Film war toll und rosa-rote Brille und so. Aber da ist mir dann halt auch aufs Hindrücken aufgefallen, dass die entstehende Beziehung zwischen Baby und Debra irgendwie nur so Beiwerk ist und nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Weil wie sie halt zusammenfinden, ist zwar niedlich, aber dann schwingt halt eine unglaubliche Naivität irgendwie mit, die im Gesamtpaket des Films nicht stört, aber doch so ein bisschen aneckt. Also man merkt, es ist schon sehr nitpicky hier. Also da bei dem Film irgendwie nach kleineren Ecken zu suchen. Aber wenn man sich darauf ein bisschen konzentriert, wie die Beziehung zwischen den beiden ist und wie die sich halt entwickelt, ist es schon sehr idealistisch, finde ich.
Ist es, gebe ich dir vollkommen recht. Auch hier wieder.
Nicht.
Aber, also erstmal, das stört nicht, aber es ist auch einfach so, es passt aber auch einfach zu diesem Kontext des Films. Beide haben quasi nichts zu verlieren, weil sie haben quasi alles verloren. Beide sind Tagträumer-Menschen, die eigentlich quasi nur noch an ihrem Ort sind, weil sie aus irgendeinem Grund gerade gebunden sind, sei es halt irgendwie Job oder sei es halt eben, wie gesagt, Babys Verpflichtung eben, ne? Und die einfach einen gemeinsamen Traum entdecken, den sie haben. Das ist zwar, das wird nicht lange aufgeführt, das passiert halt relativ plakativ. Aber ich find's auch gar hier in dem Kontext nicht schlimm, dass sie da jetzt eben keine halbe Stunde oder länger drauf, sag ich mal, in Anführungszeichen, verschwenden, um vielleicht diesen dann doch zu langen Plot auszuführen, sondern es ist so ein bisschen tagträumerisch und für mich hat das aber gepasst, weil es geht ja nun mal hauptsächlich um Baby und er ist halt dieser Typ. Er ist dieser Typ so, der schwimmt halt so durchs Leben und er hat zwar so einen Ankerpunkt jetzt mit seinem Stiefvater oder was war Stiefonkel, Stiefvater?
Sein Ziehvater.
Ziehvater und so. Ja. Genau. Er hat quasi einen Ankerpunkt so, aber sonst ist er im Leben ja sehr, sehr eben frei und man weiß ja auch nicht mehr über ihn so im Hintergrund. Er hat der Schule irgendwie gemacht und man weiß ja nichts über ihn so groß. Er ist halt einfach da. Und man kennt halt seine Vergangenheit. Und er ist halt so ein Freigeist-Typ und das, wie die, wie, so wie die Beziehung dann sich aufbaut quasi, Ja, das ist sehr lose und fast schon willkürlich und wie gesagt tagträumerisch. Aber ich fand im Kontext dieses Films so, was sie zusammen entdecken und was sie quasi nicht haben, aber wollen und wie leicht man es haben könnte in Anführungszeichen, weil das, was sie sich quasi wünschen, ist jetzt nicht, also das ist nicht schwer zu erreichen, sage ich mal im ersten Schritt. Hat das für mich halt gepasst. Ich fand das jetzt nicht. Ich weiß, was du meinst. Ne, klar, es ist idealistisch und es ist auch irgendwie ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Aber im Kontext dieser beiden Charaktere und dass der Film quasi vermitteln will mit der Story eben um Baby und wie sein Lebensweg so ist, fand ich es hier passend.
Ja, wie gesagt, also mir ist es halt direkt nicht aufgefallen, erst als ich drauf gepiekst wurde, wie wir es halt vorher auch hatten, wenn man nicht drauf gepiekst wird, wenn man nicht normalerweise drauf achtet, dass halt alles auf Ton geschnitten ist, wäre ich wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt drauf gekommen, außer ich hätte mir den Film nochmal direkt im Anschluss angeguckt.
Ja.
Aber
ja, kann man wieder zu gelten lassen, ja, ist sicher keine auserzählte.
Also es ist wirklich so nitpicky halt. Ne?
Ja.
Und ein anderes Ding ist, so die 180-Grad-Wandlung einer Person zum Ende hin.
Mhm.
Die fand ich auch so ein bisschen merkwürdig. Ist jetzt schwer, jetzt nur komplett spoilerfrei da jetzt weiter ins Tiefere zu gehen, aber wenn ihr den Film denn in einem Monat, hoffentlich geht alle rein, gesehen habt, dann wisst ihr hoffentlich auch, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Und gut. Ja, kann man auch ankreiden, muss man aber nicht.
Richtig.
Es ist, ja, wie du sagst, man muss schon, ich finde, man muss halt schon ein bisschen auch mit der Lupe suchen, so nach den Fehlern, sage ich mal. Und ja, sie sind Auslegungssache, wie du den Film halt betrachtest, sage ich mal, und wie du gerade sagst, der schaut sich den Film anders an, wie du ihn im Kontext halt dann, wie du die Szene im Kontext betrachtest und so weiter. Und ich finde halt, wie gesagt, dieser ganze Film versprüht eben diesen 70s Freigeist Drive so ein bisschen. Und in dem Kontext passen diese Sachen einfach auch. Ich finde auch, ohne auch jetzt hier zu spoilern, ich finde diesen am Ende diesen Standoff halt auch so geil. Der war halt so echt drüber, aber auch wieder auf einer Ebene, wo ich dachte, nee, ist fein. So, finde ich gerade voll geil, so, dass ihr es einfach durchzieht auch. Der Standoff am Ende ist halt super. Also das auch mal einfach die Eier haben es zu machen.
Ja.
So einen eigentlich blöden, aber hier passenden Standoff zu liefern, das fand ich schon ziemlich gut.
Überleg gerade, ob noch irgendwas ist. Aber es ist halt echt schwer. Also ich gehe jetzt auch schon so weit, dass der Film definitiv auch in meinen Top 5 des Jahres schon drin ist, wenn nicht sogar Top 3.
Bin ich bei dir.
Also da wüsste ich jetzt nichts von den bisher angekündigten Filmen, die es da irgendwie reinschaffen würden.
Also ich,
außer es kommt jetzt die Überraschung.
Ich kann ja mal gerade... Ich habe eine, ich führe ja fleißig Letterboxd-Listen und habe da auch meine.
Upcoming.
Ne, ich hatte da meine Best auf 2017 bisher drin, also wo ich wirklich die reinpacke, die ich dieses Jahr gesehen habe und die ich bisher wirklich herausragend fand. Oder zumindest die herausgestochen haben aus allem Rest quasi. Und da sind bisher drin Baby Driver, Get Out, Guardians of the Galaxy 2. Ich weiß, das ist eine andere Meinung. und Live.
Ja.
Das sind von meinen.
Der war überraschend gut,
ja. Und das sind so die vier, wo ich bisher sage, von meinen 17 gesehenen Kinofilmen, die vier haben wir bisher auf jeden Fall halt, die haben rausgestochen so. Auf der anderen Seite der Liste, also auf der Negativliste von Ständen, sowas wie Alien Covenant wahrscheinlich. Aber die habe ich noch nicht angefangen zu führen, das muss ich ja noch machen.
Baywatch.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Kann man lassen wahrscheinlich, ne?
Ja. So die ersten 20, 25 Minuten sind witzig, aber dann versucht der Film halt eine Story zu etablieren und das passt halt überhaupt nicht rein.
Ja, ich hab schon.
Zumal dann auch so Pipi-Kaka-Humor drin ist, der dann teilweise schon auf American Pie Teil 5 oder sowas Niveau ist.
Ich weiß schon warum.
Also wäre The Rock nicht drin gewesen, wäre das komplett Ausfall und so ist es halt nur ein Ausfall.
Ja, ich habe da jetzt wirklich noch so Sachen drin, die 2017 auch wirklich halt jetzt gelaufen sind. Wenn es rein nach nur sehen, also jetzt die 2017 zum ersten Mal gesehen habe, aber die 2016 vielleicht schon erschienen sind, wären noch ein paar andere Sachen drin, aber ich gehe da wirklich rein nach 2017 Release-Datum. Sonst wäre da auf jeden Fall auch noch für mich The Void drin, weil ich ihn fantastisch fand.
Echt?
Ja.
Ich habe den letztens gesehen, also ich habe die Kickstarter-Kampagne habe ich gerade so verpasst, wobei war es Kickstarter oder Indigo, jedenfalls so eine
Indiegogo,
Backpacker. Kampagne habe ich gerade so verpasst und habe halt den Konzept-Trailer gesehen und dachte ich so, das ist eigentlich Cthulhu, was der mir da versucht zu erzählen, und das fand ich halt spannend, und aber als ich dann den Film gesehen habe, war so, ja, du kriegst von mir definitiv eine gute Bewertung dafür, dass du halt wirklich auf CGI fast durchgehend verzichtet hast.
Ja, die handgemachten Effekte waren mega.
Handgemachte Effekte halt gemacht hast, die waren alle durchgehend gut. Aber ich konnte mit keiner der Figur irgendwie was anfangen. Die war mir egal. Ich wollte wirklich nur bei dem Film die nächste Gore-Szene eigentlich fast schon sehen. Und da hat die Stimmung, die Atmosphäre bei mir nicht funktioniert.
Also okay, da krass. War ich echt enttäuscht. Bei den Figuren gebe ich ja so ein bisschen recht. Die waren so ein bisschen lushy, ein bisschen Larifari. Aber ich fand atmosphärisch und so weiter, und fand ich den super. Ich wollte die ganze Zeit einfach nur wissen, so, was geht denn da ab und so weiter. Ich muss sagen, das Ende hat mir so gefallen, Ich fand die Auflösung schwach. Aber der ganze Spannungsaufbau und halt mit diesen Kuttenträgern vor der Tür und so weiter, und das fand ich mega. Aber weiß ich nicht.
Es ging irgendwie denn zu schnell lang. Also der Aufbau war super, aber dann war es so, okay, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da, oh, ein Monster, und ja, er sieht gut aus, aber weil es nun drauf schießt oder wegrennt, ist mir jetzt egal.
Ja.
Und ja.
Gut.
Nee, da, also wenn es da dann drum irgendwie geht, so Filme, die letztes Jahr, ich glaube, nee, der hat ja nie einen Kinostart gehabt.
Es sind halt Filme, die sind letztes Jahr irgendwo schon mal auf Festivals gelaufen, kamen aber ja quasi 2017 erst so quasi hier rüber. Oder waren dann erst hier erhältlich, deswegen meine ich halt, die habe ich dann dieses Jahr erst gesehen, sind aber theoretisch produktionsjahrmäßig von 2016. Deswegen zähle ich sie da nicht rein.
The Greasy Strangler zum Beispiel.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Der ist seit 2 Wochen als Blu-ray raus.
Ja, ja. Ich habe ihn aber noch nicht geschafft zu sichten.
Es anders.
Naja, den will ich auch noch sehen. Ich will ihn einfach aus Prinzip sehen. Da bin ich mal.
Das ist Fremdscham, Ekel und doch lustig.
Ja. Ja, genau, hier war ich bei weiterer Totalausfall. Bye bye, Man. Müssen wir nicht drüber reden, furchtbar. Ganz großes Kino fand ich auch, aber ist auch schon von 2016, war Shin Godzilla. Ich bin ein großer Godzilla-Fan.
Den möchte ich noch sehen.
War super, war wirklich gut.
Weil es ja jetzt immer wieder ein gruseliger Godzilla ist.
Ja, es ist vor allem wirklich wieder Basic Godzilla. Es geht also viel auch um politische Diskussionen, und es geht um Japan, wie sie einfach politisch mit dieser Situation eines Monsters in der Stadt überfordert sind. Das ist großartig. Lass dich tot bei dem Film. Lass dich einfach kaputt. Und auch so Schnitte nach Deutschland, wie sie war auf Deutsch, also der war japanisch mit Untertiteln, und sie reden dann in Deutschland auf Deutsch, und dann sitzen sie am Tisch und sagen so, wir müssen den Japanern vertrauen, das ist ein vertrauenswürdiges Volk. Und er hat so guten Humor, er hat so guten politischen, fiesen Humor. Und dazu halt dann irgendwie Godzilla, der die Stadt platt macht, das war großartig. Ganz großartiger Film. Ohne jetzt das Feld abzuwerfen, deswegen aber so von Filmen jetzt rein, die wirklich dieses Jahr kam. Ja, genau, eine Erwähnung vielleicht kurz noch. Der wäre auch eingefallen in meine Top-Liste bisher der Filme dieses Jahr, wenn er nicht 2016 Produktionsjahr schon gehabt hätte. Das wäre dann noch Raw gewesen.
Den hast du schon gesehen?
Ja.
Den möchte ich noch sehen. Der läuft, glaube ich,
auf dem Filmfest im Herbst, ja. Ganz geil. Ist ja quasi Coming of Age, ne? Wieder ein Franzose.
Vielleicht kommt eine neue französische Welle.
Sehr bitter.
Das ist ja schon sehr, sehr lange her, dass da wirklich dann mal wieder was Herausstechendes kam.
Ich habe vorgestern mit meiner Freundin zum ersten Mal den Original Morteurs geguckt. Also ich kannte ihn schon, sie noch nicht.
Und?
Also ich fand ihn sehr gut.
Okay. Ja, ich bin bei einigen Filmen bin ich so am überlegen, ob ich... Ich glaube, den haben wir sogar auch gesehen, aber es gibt so ein paar Filme, wo ich denke, so... musst du jetzt nicht unbedingt dann mit deiner Freundin zusammen gucken.
Ja, meine Freundin
irreversibel oder ähnliches.
Meine Freundin hat da so den gleichen Filmgeschmack, was so Horror und Suspense eigentlich. Ja, von daher.
Also meine guckt ja auch spannend. Sowas mit, aber ja. Bei manchen dann, weiß ich, A Serbian Movie zum Beispiel.
Ja, aber den will mir auch, aber den guckt man auch niemandem. Also,
nee, den guckt man alleine, damit man drüber sprechen kann. Und dann,
den guckt man alleine, damit keiner weiß, dass man sich sowas anguckt.
Ja, ich hab den sogar hier und groß.
Ich hab das Mediabook tatsächlich. Das hat mir, das hat mir Kontrafilm als Pressemuster geschickt.
Auch schön. Da kommt ja jetzt ein Director's Cut.
Ach, ernsthaft? Mhm. Den fassen sie nochmal an? Ach, nee, ich will
ja, da kommt ein Director's Cut, der irgendwie so 5-6 Minuten länger geht.
Ach, nee.
Und da packen sie dann auch noch ein Making-of noch mit drauf, was in Spielfilmlänge ist.
Wobei
das würde mich interessieren.
Ich wollte gerade sagen, das würde ich gerne mal sehen. Das interessiert mich aber dann wirklich. Das würde mich wirklich interessieren. Weil ich würde gerne wissen, wie man sich an so einem Set bei so einem Film verhält.
Ja.
Wo du solche Szenen drehen musst, irgendwie, das würde ich wirklich gerne mal wissen, ja.
Ob das denn irgendwie ist wie an einem Pornoset, dass nur wirklich Kameramann, Regisseur und dann halt die halt da sind?
Genau, oder ist wirklich halt wirklich full Crew so und eigentlich ist die Stimmung wie beim Ballermann irgendwie und bei Drehpausen lachen sich alle ins Fäustchen. Schwierig.
So, jetzt nochmal kurz ernst?
Ja.
Okay.
Und wir müssen kurz diese Vergewaltigungsszene drehen. Könnt ihr kurz nochmal ernst sein? Danach könnt ihr sofort weiter euren Gin Tonic drehen.
Kannst du mal kurz enthaupten hier und dann direkt im Anschluss dann noch ein Outtakes-Ding, was über 10 Minuten geht oder so.
Ah, krass. Ja, also wie gesagt, wir haben einen ganz schwieriger Film. Habe ich auch, glaube ich, jetzt habe ich ihn ich habe ihn echt nur einmal geguckt, glaube ich. Habe ich ihn zweimal geguckt?
Zweimal habe ich ihn, glaube
ich.
Einmal am Stück und dann zweimal so.
Ich hab auch zweimal gesehen, auch jetzt lang nicht mehr. Ist auch so ein Film, den muss man nicht so oft gucken. Aber tatsächlich ein Making-of würde mich da wirklich interessieren. Also rein wirklich, wie ist die Stimmung am Set bei so einem Film? Das muss ich mal im Auge behalten. Gibt's da irgendwie schon ein Release-Datum oder so?
Ich kann mal nebenbei gucken, aber während ich gucke, warte mal. Ah, ich habe sogar noch einen Tab offen. Moment.
Schon mal gespeichert.
Okay, also der Director's Cut ist 5 Minuten länger.
Das lohnt sich ja wieder.
Nee, gibt's noch nicht. Noch kein Veröffentlichungs.
Kommt der auch wieder direkt über Kontrafilm, über den Verleger quasi?
Steht hier nichts bei, also ich bin halt bei gerade bei Schnittberichte.
Na, okay. Das Original Mediabook ist ja quasi direkt von den Machern quasi, ne? Also von Kontrafilm, okay. Von der Produktionsfirma quasi, weil die haben ja keinen Vertrieb gefunden, verständlicherweise.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich ein schwarzes MRA mit Schuber.
Ne, ich habe halt so ein 3-Disc Mediabook mit Comic und so.
Comic.
Ja, das ist halt in der Mitte so ein Buch drin mit jede Menge Infos und irgendwelche Zeichnungen und bla.
Okay.
Das haben wir direkt selber verlegt.
This in-depth documentary will have exclusive interviews with actors, crew members, writers and of course dem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Der Ukrainer oder
was? Jeschef, bla bla bla.
Ja.
Celebrity interviews of what they thought while watching this for the first time. And how it would affect the cinema world.
Gar nicht. Das affected höchstens ein paar
Foren.
Kommentare
auf Facebook.
Foren hat es auf jeden Fall richtig krass affected, weiß ich auch damals, wie das abging, ey.
Es geht ja immer noch so ab. Also es gibt ja auf Facebook genügend Horrorfilm-Fangruppen und wenn dann da irgendjemand neu drin ist, dann eigentlich vier, fünf Mal die Woche kommt die Frage, fandet ihr eigentlich einen Serbian-Film oder Serbian-Movie? Und dann siehst du, das Ding ist irgendwie nur vor 5-6 Minuten oder sowas gepostet worden und schon 95 Kommentare drunter. Also da sind die Leute immer wieder
Ich weiß auch noch damals, als der quasi dann so quasi angekündigt war und dann immer wieder Infos drüber kamen, was da alles irgendwie für Gerüchte hochkamen von wegen, ja, der hätte jetzt irgendwie in München gepresst werden sollen, aber jetzt dachten sie irgendwie im Presswerk, das wäre ein Kinderpornofilm, dann haben die Kripo und hat die Sachen beschlagnahmt und all so, was da alles für Stories abging zu dem Film. Ich dachte so, Leute, davon ist wahrscheinlich nicht mal die Hälfte wahr. wie der.
Das ist ein Snuff-Film.
Der ist einfach, der ist, das ist wirklich, der ist halt durch diesen Internet-Trubel ist der so gehypt worden, weil der halt jenseits, also die Leute haben auch Sachen erfunden, was da angeblich natürlich so, von wegen dann so, ja, ich hab den schon gesehen, in irgendeiner Rohschnittfassung, da werden dutzende weise Menschen vergewaltigt und bla, und so irgendwelche Sachen erzählt, die halt niemals im Film drin waren, wo ich mir denke, so, durch so einen Quatsch halt ist der überhaupt so groß geworden, sonst wäre der irgendwo in der Versenkung verschwunden.
Und jetzt kommt, wie gesagt, der Director's Cut, der sich dann auch nochmal richtig gut verkaufen wird, weil mit Sicherheit in einem Mediabook, was dann 60 Euro kostet.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist dann wieder super schön.
Drei Ausführungen gibt, ja, acht Cover. Mit unterschiedlichen Cover, wo dann das günstigste 60 Euro kostet, weil da gibt es genügend Auflagen von. Dann gibt es Cover B mit 300 Auflagen und Cover C mit 50 Auflagen und die kosten dann 60, 90 und 100, 140 Euro oder sowas. Aber überall ist das Gleiche drin.
Genau.
Und das ist auch so ein Trend wie damals mit den Steelbooks.
Und das dann für 5 Euro mehr. Für 5 Minuten mehr. Schön.
Also ich
will ja gar nichts sagen. Ich bin ja selber so eine Konsumhure, ne? Ich kauf mir ja gerade wieder die ganzen, es werden ja gerade die ganzen alten Argento-Filme neu aufgelegt in Mediabooks.
Mit den schönen Covers.
Die sind halt wirklich schön. Die sind halt wirklich schön. Und die habe ich mir jetzt gerade alle gekauft, die bisher raus sind. Und genauso kaufe ich mir gerade die ganze Mario Bava Collection. Gibt's jetzt auch 5 Stück in diesen fetten Pappschubern mit, auch hier mit selbstgezeichneten Covern und so. Die kosten halt auch alle 30 Euro. Ist halt schweineviel Geld. Aber die Filme sind halt auch in wirklich geiler Quali drauf. Mit X-Bonus, mit Begleitheft, mit zig Infos. Ja. Ich bin froh, dass ich wollte mir gerade Suspiria kaufen noch. Ich weiß nicht warum, ich habe den Kauf nicht abgeschlossen, weil irgendwas dazwischen kam. Und gestern wird angekündigt irgendwie, ich glaube The Verge oder irgendwer hat gepostet von wegen, es wurde jetzt eine neue 35mm Originalschnittfassung,
ja,
die beste bisher gefunden, die werden sie jetzt restaurieren und daraus eine neue Veröffentlichung machen. Und ich so, yes. Und
wahrscheinlich in 4K.
Und ich glaube übernächste Woche kommt nämlich die neue VÖ raus, da bringen sie nämlich Suspiria jetzt im Leatherbook, in so einem ledergebundenen, also echt Lederbuch, für 100 Euro. Die können sich direkt mal schmieren, weil die neue Fassung kommt dann nächstes Jahr wahrscheinlich.
Ja.
Die können sich direkt mal stecken, die Fassung.
Ja, ich habe mir letztens, also auch schon ein paar Wochen her, aber Johnny Mnemonic geholt.
Ja, auch den Klassiker.
Den Cyber-Trash-Film mit Keanu Reeves. Auch im Mediabook für, oh Gott, 40 Euro oder sowas. Aber da ist einfach mal die Kinofassung drin, die Japan-Fassung, was ich was für Extras, ein Cover, was richtig schick ist, worüber ich gerade zwar hergezogen habe, aber das ist halt wirklich schick. Und da habe ich auch überlegt, so, warum gibst du jetzt so viel Geld für das Ding aus? Weil du könntest jetzt auch ein halbes Jahr warten, dann kommt es normal als Blu-ray raus. Aber man will das ja dann wirklich dann gleich haben.
Erstens das. Erstens das und zweitens, wie gesagt, also generell sage ich auch immer, so 30 Euro Mediabook muss halt nicht auch bei jedem Scheiß sein.
Wenn sie jetzt die Friedhof der Kuscheltiere gerade rausgebracht haben, wo wirklich nur die alte Blu-ray quasi nochmal in einem schönen Verpackung drin ist.
Genau,
bei Neuabtastungen.
Genau, wenn sie halt wirklich die Klassiker so, wenn sie da wirklich ein paar geile Filme, so einfach Klassiker, die mir halt auch am Herzen liegen, wenn sie die dann wirklich auch irgendwelchen neuen Abtastungen mit wirklich neuen Covern irgendwie schön aufbereitet, alles mit Hintergrundinfos. Ist genau wie Tanz der Teufel Edition, da habe ich mir auch die Vintage Edition für 50 Euro gekauft, weil da halt Zensurberichtsbücher mit drin sind, da sind alle Fassungen drin, da ist der Kurzfilm noch von früher drin, so in der bestmöglichen Pre-VHS Abtastung irgendwie. Aber ja, wenn ich merke, man hat sich da zumindest ein bisschen Gedanken und Mühe gemacht, um quasi dem Fan, weil die wissen ja auch, das ist halt, das meiste davon ist Material für Liebhaber. So, das kauft sich kein 0815 40-jährige Hausfrau, die durch den Mediamarkt rennt. So, wenn ich merke, okay, die haben sich für die Zielgruppe auch wirklich nochmal ins Zeug gelegt, um dann nochmal was Besonderes zu liefern, dann bin ich da auch dabei so irgendwie. Und dann zahle ich das auch, weil mir es dann wert ist und weil ich halt die Filme dann irgendwie auch gerne so in dieser Version haben möchte, weil es auch was Besonderes ist. Aber ja, genau, man muss halt nicht wirklich jeden x-beliebigen Kram, den es auch schon 20 Mal auf Blu-ray in normalen M-Rays gibt, dann nochmal nur aus Cash-Gründen nochmal in einem 35-Euro-Mediabook raushauen, wo genau das gleiche drin ist. Da hört es dann halt einfach auf. So, das ist halt genau der Punkt, ja.
Da bin ich dann immer sehr glücklich über die Veröffentlichung von Cape Light. Mhm. Weil die sind durchweg halt keine Wegwerfware.
Ja.
Die hängen sich da ja wirklich rein und um wirklich die bestmögliche, möglichste Version des Films zu bekommen oder die unterschiedlichsten Versionen. Und da freue ich mich aktuell auf die Ultimate Edition von Oldboy.
Mhm, genau, die haben sie jetzt angekündigt, die, ja. Kommt am 27. Oktober, glaube ich.
Nee, kommt die nicht schon Ende August? Ich meine, die kommt schon Ende August. Ich schau mal kurz.
Ich hab heute die Pressemeldung bekommen. Von Cape Light, oder war es August?
Ja. Ab August, ja.
Ah, okay. Ja, stimmt. Nee, August war es, genau. Sie hatten nur auf Facebook hatten sie geschrieben, sie kommt im August 2018. Alle so, hä?
Ja, ja.
Nee, ja, genau. Nee,
25. Ja. August 2017. Und da ist dann halt auch der Film halt endlich in einer anständigen Neuabtastung, weil Oldboy war ja mit einer der ersten Blu-rays, glaube ich, sogar, die rauskam. Und das war halt SD auf Blu-ray. Und also so sah es aus. Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil Neuabtastung, in dieser Ultimate Edition ist dann auch wieder Mediabook drin, dann ist ein Kurzfilm noch mit dabei, der Soundtrack und alles Mögliche. Also die packen da wirklich viel rein und da zahlt man dann auch seine 40, 50 Euro gerne für, ja, wenn man was dafür bekommt. Und ja, nicht nur einfach eine schöne Buchform und sonst ist es halt Werbung und der Film.
Nee, absolut. Bin ich voll dabei. Die werde ich mir auch holen. Wir haben ja mit Cape Light hatten wir auch ja zusammen hier einen Battle Royale Cast gemacht gehabt. Ja. Da hatten sie uns ja freundlicherweise eine Blu-ray zum Verlosen gegeben. Das war ziemlich cool. Auch da halt habe ich es auch wirklich gelobt, aber auch aus vollem Herzen Überzeugung, weil auch da es gab ja quasi nur eine. Also sie haben ja Battle Royale neu rausgebracht, als Vier-Disc-Version. Und es gab nur diese eine Version. Also es gab keine jetzt irgendwie eine Emerald, dann noch eine so und so und so und so. Sondern es gab diese eine Version, vier Discs irgendwie im fetten Steelbook mit zwei Versionen, Bonus und so weiter, Infos, schickem Steelbook, schicker Umverpackung. Und was hat's gekostet? 18 Euro.
Ja.
So, das war der normale Laden-Amazon-Preis, 18 Euro für eine Vier-Disc-Edition im fett aufbereiteten Book irgendwie. Mega gut. Also da kann man wirklich sich nicht beschweren. Und ja, die arbeitet halt wirklich an Editionen für Liebhaber. Und auch denen ihre Texas Chainsaw Massacre 2, diese LP-Box war auch richtig krass, dafür 100 noch was Tacken. Aber auch ziemlich teuer, aber eben auch richtig Herzblut drin, selbst gezeichnete Postkarten, neue Poster.
Alles. Kamen die von Cape Light?
Oder war das Turbine? Nein, das war Turbine. Entschuldigung, das reicht, das war Turbine. Ja, das reicht. Vertan.
Die natürlich auch sehr stark
aber,
dahinter sind.
Aber die genauso, ja, eben. Also da merkt man halt so einfach, wo noch quasi wirklich versucht wird, so das Bestmögliche aus Klassikern für eben Liebhaber zusammenzutrommeln. Und dann bin ich auch fein damit, wenn es ein bisschen mehr kostet, weil die Beschaffung solcher Rechte, also Lizenzen, wenn du sowas erstmal auffinden, restaurieren lassen musst und so weiter, das kostet halt. Und dann verstehe ich es auch.
Aber dann kostet es auch Zeit.
Eben, ja, klar, das dauert ja teilweise. Also ich glaube, bei dem
bei Oldboy haben sie, glaube ich, letztes Jahr schon mal erwähnt.
Ja, ja.
Und dann immer, wenn man mal nachgefragt hat, ja, wir sind dran.
Ja, ja, genau. Und bei, ich glaube, bei, ich weiß nicht, wo das jetzt war, bei Texas oder bei Battle Royale sogar. Also teilweise hat es auch bis zu 2-3 Jahre gedauert, wirklich, bis sie alles zusammen hatten. Ne? Und das muss man, das honoriere ich dann gerne auch. Wenn mir aber jemand eben in 15, 16er Film, den es halt in jedem Ramschregal in guter Qualität, also in vernünftiger Qualität gibt, wenn man den in so ein Mediabook irgendwie reinpresst und dann für 30 Euro verramscht und sagt, ja, hier ist noch ein Trailer mehr drauf, so dann ist halt, bin ich halt raus. So.
Wenn überhaupt ein Trailer mehr drauf ist. Weiß nicht, es gibt ja dann immer diese kleinen Mediabook-Wellen, wie es früher die Steelbook-Wellen gab, wo dann alle irgendwie im gleichen Stil sind, von total banalen Filmen, die du halt wirklich dann daneben im Emery für 7, 8 Euro hinterhergeschmissen bekommst, die gleiche Emery. Und dann halt in einem hübschen Mediabook, was ich bei John Wick war, das kürzlich erst, also beim ersten, was sie dann ins Mediabook gepackt haben, war auch nicht teuer im Verhältnis zu den anderen, aber halt 20 Euro für so einen alten Film, wo halt kein Mehrwert ist, da ist mir dann mein Geld dann doch zu lieb.
Ja, ich habe mir vom John Wick 1, gab's letztens bei Amazon, diesen Schuber vom ersten für einen Fünfer. Das war voll in Ordnung. Den Blu-ray-Tour, dieses silberne Book da irgendwie. 5-5er. Mhm. So, best Film in guter Qualität, reicht. So. Aber apropos, hast du, weil ich es gerade bei Schnittbericht hier auch offen habe, die haben ja gerade Werbung, hast du das Steelbook von Teil 2 gesehen? Dieses rot-schwarze?
Mhm.
Das ist ziemlich schick, muss ich sagen. Da überlege ich. Da muss ich.
Ich gucke mir das nochmal in real an. Ich war ja vom zweiten nicht mehr ganz so begeistert wie vom ersten.
Ich fand den zweiten ja besser als den ersten, erzähl ich.
Ja. Ich nicht, weil der erste hatte irgendwie Szenen, wo man sich eher noch dran erinnert als beim zweiten. Und ich fand sie als Gegnerin, also nicht Hauptgegner, aber als Gegnerin fand ich total albern.
Ich fand beim zweiten, ich mochte einfach die ganze Cinematografie. Der war so geil gefilmt, also die Kameraeinstellungen das war ein Kunstwerk, also wirklich. Aber abgesehen davon jetzt von Plot und so weiter, aber also wirklich die Bilder, Hammer. Das hat mir so gut gefallen. Der war so gut geschnitten und ja, mochte ich. Auch die ganze Farbgebung und so, das war großartig.
Wobei beim Film wie in John Wick, egal welcher, braucht man jetzt nicht vom Plot reden.
Ja, eben. Also,
der Hund. Ein Ausgangspunkt, der Hund ist
der,
tot.
Der Hund, weiter geht's. So,
Rache. Und ja.
Egal.
Hier. Noch was Kleines von Shit-Berichte, was ich gerade gelesen habe, was ja auch dieser Trend ist, überhaupt Extended-Version von Filmen. Fast and Furious 8 kriegt eine Extended-Version.
Natürlich.
Aber nur als Digital Download. Ja.
Wollen sie die Digital Sales ein bisschen ankurbeln?
Ja, ich glaube, dass die immer weiter davon weggehen wollen, irgendwie Hardcopies irgendwie zu machen oder ähnliches, was ich schwachsinnig finde, weil die Leute, die halt noch Filme sammeln, die möchten natürlich auch die längste Version des Films haben und das in einer schönen Verpackung und möchten nicht irgendwie einen Download-Code haben, weil die Leute, die halt keine DVDs und keine Blu-rays kaufen, die sind eh bei Netflix oder ähnliches.
Ja,
die kriegen sie dann mit solchen Digital Downloads auch nicht mehr.
Ja, bin ich voll bei dir. Also wer eh schon auf den Zug drauf ist, so das passt. Aber ich finde auch gerade Furious, das ist auch so ein typischer random Filmgucker Mediamarkt mitnehmen Film so und nee, ja. Also wenn du da exklusiven
mal für einen Fünfer oder sowas.
Genau, wenn du da exklusiven Kram nur für Digital anbietest, das findet seine Abnehmer. Das ist falsche Zielpublikum angesprochen.
Ja. Da müssen sie sich dann irgendwie, keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, welche Filme man da nehmen könnte. Den Digital Download finde ich sowieso affig. Gerade auch für die Leute, die halt nicht irgendwie zentral jetzt in Berlin, in Hamburg oder in Köln wohnen, sondern irgendwo im Land. Wie lange soll das dauern, bis sie sich die geladen haben?
Ja.
Mal davon ganz abgesehen.
Ja. Die weiße Internetkarte Deutschland halten.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde so, ja, das ist für mich, um jetzt mal kurz in Games abzuschweifen, das ist ein bisschen wie halt wieder dieses typische, wenn ihr auf PS4 spielt, dann gibt's Bonus-Sachen, weißt du, auf Xbox nicht. Das ist so, ja, dieses Plattform-Splitting so irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt im Film auch sein muss, so, nee, du kriegst nur auf digital das Making-of und Retail kriegt halt einen Trailer, so, was? Nee, das macht keinen Sinn.
Nee. Oder ich find's auch schade, um jetzt auch bei Games zu bleiben, dass Ninja Theory war das, dass die halt, ich krieg den Namen immer nicht so, Hellblade, dass das Ding halt nur digital kommt. Das finde ich echt schade, weil das Ding hat Potenzial und ich bin so einer, der hat gerne das Spiel im Regal zu stehen.
Bin ich auch, absolut. Ja, mal gucken, was das wird. Ich bin da bei dem Ding auch ganz skeptisch. Klar, sieht alles
gut. Das kann auch ein totaler Blender werden, natürlich, aber...
Das hat das größte Blender-Potenzial 2017 bisher. Es ist wirklich leider so. Es gibt noch kein Gameplay. Sie haben ganze Zeit nur halt ihre Dev-Diaries rausgehauen, wo sie irgendwelche Mocap-Sessions zeigen, so. Ist ja alles schön und gut, aber man hat von dem eigentlichen aktuellen, also von dem Game an sich, hat man noch nichts gesehen.
Man weiß nicht, ob man sich jetzt irgendwie, zwar, es wird kein Open World sein, sowas auf gar keinen Fall, aber ob man sich jetzt trotzdem geradlinig frei bewegen kann oder ob es dann irgendwann nur noch ein Quick-Event.
Ja, man weiß im Endeffekt wirklich nichts. Sie haben jetzt irgendwie, ich glaube gestern Abend oder heute Morgen irgendwie kam ein neuer Trailer, auch wieder nur so 3 Minuten wie die Hauptprotagonistin irgendwie von so einer komischen Gestalt, die so haushoch ist, irgendwie angeguckt wird und dann kriegt sie so einen psychischen Zusammenbruch irgendwie. Das war auch wieder schön, sah auch schön aus, aber es ist einfach wieder eine rausgerissene Szene. Man hat wieder kein Gameplay gesehen. Das Game kommt irgendwie 2 Monaten raus. Und es kostet ja auch nur 29 Euro neu. Es wird ja kein Vollpreisspiel. Ja. Auch da, es wird, ich glaube nicht, dass da so viel drin steckt, so im Endeffekt. Das wird sicher kein Witcher oder so.
Ja, sie haben noch irgendwie gesagt, wir wollen einen AAA-Titel halt ohne AAA sozusagen machen. Und um das halt dann wirklich an jedermann zu bringen, bringen sie es halt nur digital raus und dann halt in günstig.
Ja, nee, also wie gesagt, für mich größtes Blender-Potenzial bisher diesen Jahres, weil wer wirklich zwei Monate vor, weil die E3 war gerade, wer zwei Monate vor Release, wenn gerade die E3 war, noch nichts von seinem Gameplay zeigt, der kann sich irgendwie nicht so sicher sein, dass das der Knaller wird. Das kannst du mir nicht erzählen. So, ich meine, ich arbeite in der Branche, ich weiß, wie es ist. es ist halt einfach, das sehe ich ganz kritisch. Also ich habe da an sich auch Bock drauf, weil das ganze Art-Design und so weiter, das sieht alles super interessant aus. Aber das könnte halt ein Gameplay-Flop des Jahres werden. So. Ja. Aber um beim Thema zu bleiben, ja, finde ich auch schade. Aber es ist halt, Deutschland ist nach wie vor immer noch. Wir sind immer noch ein Land der Retail-Käufer so. Wir sind immer noch ein Land der boxt Leute. Wir haben Bock auf Packungen und auf schöne Sachen in der Hand, auf ins Regal stellen. Da sind andere Länder schon ganz anders. Und da gibt's andere Länder, die sind schon viel weiter im Digitalen. Die kaufen nichts mehr im Handel so. Da sind wir aber immer noch ganz weit vorne. Und deswegen.
Ja, es hat auch seinen Grund, warum in den USA die digitale Veröffentlichung teilweise vor dem Kinostart sogar schon ist.
Genau.
Und genau. Das würde hier gar nicht funktionieren.
Nein, da sind wir auch lange noch nicht. Das ist auch gut so. Und aber deswegen macht es für mich eben, deswegen macht es, um dabei jetzt nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, deswegen macht es für mich keinen Sinn, digitale Boni anzubieten, einfach, weil wir dafür der falsche Markt sind. Das macht tatsächlich nicht so viel Sinn.
Um dann in einem halben, dreiviertel Jahr später das Ding nochmal als Retail nachzuschicken.
Als Director's Cut oder so.
Das wird kommen. Definitiv. Also, wenn sie die Rechte haben, ist ja auch immer so eine Sache, was es für Szenen sind, die in der längeren Fassung drin sind, ob es einfach nur Action-Szenen sind, die nicht synchronisiert werden müssen.
Ja.
Oder ob sie wirklich, weil das kostet ja nochmal zusätzlich Geld.
Ja.
Und da machen sie sich halt selten die Mühe. Dann lieber Untertitel drunter und das war's dann.
Ja, das stimmt.
Was mich nicht stört, ich gucke die Filme meistens eben O-Ton, aber für den deutschen Markt ist es halt ein bisschen schädlich, wenn da denn draufsteht. Längere Fassung, die neuen Szenen sind alle untertitelt.
Ja, absolut. Das ist jetzt klar. Das ist bei so Klassikern jetzt hier, wie den ganzen alten Argentos und Barbas und so weiter, da ist das teilweise auch, ne? Da haben sie irgendwelche Visionen gefunden mit neuen Szenen, die gab es früher gar nicht in der deutschen Kinofassung und so weiter.
Ja.
Da ist man ein bisschen schwieriger, ne, weil wenn du da was neu vertonst, das klingt direkt halt beschissen, weil einfach diese alte Tonspur und dann hast du plötzlich was Neues drüber gesprochen. Da machen sie es ja meistens dann auch italienischer Auto mit Untertiteln. Da kann ich drüber hinwegsehen, einfach weil es auch die Technik nicht so hergibt, dass das so gut einzubringen quasi. Aber in einem aktuellen halt einen Kinofilm von diesem Jahr eben, wo alle Synchrosprecher am Start sind und du die Qualität halt 1:1 abliefern kannst, da finde ich, da ist es quasi unverzeihlich. Wenn sie da sich nicht die Mühe machen, um Director's Cut Szene nochmal neu zu vertonen irgendwie. Also
wobei, selbst wenn sie die gleichen Stimmen haben, also er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, Terminator 2, da haben sie ja auch die etwas längere Fassung auch synchronisiert, auch mit den gleichen Sprechern, was allerdings dann schwierig wurde, weil John Connor, der Synchronsprecher in der Zeit, ja nun auch gealtert ist.
Ja, klar.
Und dann aber dann da auch noch zusätzlich Fehler reinhauen, was die Übersetzung angeht. Und sie hören sich halt komplett anders an. Da kann es der gleiche Sprecher sein, da kann der Sprecher sich auch eigentlich genau gleich anhören. Die Qualität des neu eingesprochenen ist immer geringer, beziehungsweise immer anders als die von dem Originalding, und das haut immer raus.
Mhm.
Und hat mich jedenfalls bei Terminator immer rausgeholt.
Ja, nee, bin ich bei dir generell, ja.
Aber naja. Extended fassen.
Es kommt immer ein bisschen echt tatsächlich hier auf den Film an irgendwie. Also es kommt ein bisschen darauf an, was welche Mittel zur Verfügung stehen und wie es halt im Kontext des Alters des Films, je nachdem wann du eben anfängst, so eine Fassung halt nochmal zu restaurieren. Ne? Wie gesagt, halt sage ich ja, wenn ein Film Anfang des Jahres erscheint und im Herbst kommt ein Director's Cut, muss vertont sein, so. Da gibt's keine Diskussion.
Ja. Kommt geil, finde ich denn, wenn Kinostart steht irgendwie in drei, vier Wochen an, und dann kommt eine Pressemitteilung raus. Ja, und fürs Heimkino gibt's eine längere Fassung.
Genau.
Geht denn dann noch ins Kino?
Ja, eben. Das jedes Mal wieder denke ich mir das so. Leute, wie blöd seid ihr eigentlich? Kündigt doch nicht schon an, dass Leute sich das Kino sparen können. So, das ist.
Ja.
Ja. Ja.
ich meine, das kriegt halt nicht jeder mit. Also Otto Normalverbraucher, der nur bei Mediamarkt ein bisschen rumhuselt und sich einen Film greift, der kriegt nicht. Das halt nicht mit.
Wir haben ja auch so ein bisschen hier wir haben ja auch immer unsere Bubble an, so, ne? Wir sind ja in unserer Filterbubble, wir folgen vielen Filmmenschen und ja, ne, da denkt man immer so, jeder kriegt das sofort mit. Nee, tun es natürlich nicht so. Aber klug ist es trotzdem nicht. Weil nun mal die Leute, die es lesen, das sind natürlich auch die Hardcore-Käufer, die in Zweifelsfall auf jeden Fall zuschlagen würden, weil das sind die Filminteressierten. Ja. Wenn die sowas vorab natürlich schon lesen, dann hast du im Zweifelsfall, hast du dir schon mal so ein paar Kinogänger auf jeden Fall vergrault eventuell, ja.
Ja. Denke mal, es wird keine extended Fassung von Baby Driver geben.
Guter Bogen.
Ne?
Guter Bogen.
Muss man ja irgendwie mal zuschlagen, weil wir haben nicht mehr damit angefangen.
Ich hab gerade überlegt, wie wir jetzt zurückkommen zum Thema nach dem riesigen Abschweifen. Ja,
also irgendwie sind wir jetzt so 20, 30 Minuten jetzt ganz woanders gewesen.
Ah ja, mein Gott.
Aber da können wir auch noch mal einen Podcast drüber machen.
Ja, aber, absolut. Aber
so
ja.
Sammelverhalten oder so. Und also Baby Driver funktioniert so.
Um zurückzukommen.
Da braucht keine längere Fassung, da braucht keine internationale Fassung gemacht werden, die irgendwie mehr Gore drin hat oder mehr erklärt. Ich weiß noch, Stanley Kubrick hat ja eine amerikanische Fassung von The Shining damals gemacht, die halt länger ist, aber einfach nur, um halt den Film besser zu erklären, weil er dem amerikanischen Publikum nicht so viel zugetraut hat wie dem Rest der Welt.
Das ist eigentlich schon ziemlich mieses.
Ja, aber ich finde es ehrlich und gar nicht mal so abwegig.
Muss man dann auch
nicht Amerikaner sagen zu müssen. Ich meine, wer ist da gerade an der Macht?
jemand, der Shining nicht verstanden hat.
Baby Driver. Ich freue mich sehr drauf, vielleicht sogar bald nochmal zu gucken. Ich hatte ja nur das Glück, bei der Pressevorführung durfte man ja sogar noch jemanden mitnehmen. Mhm. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn ich halt in eine Pressevorführung reingehe, gucke ich den und dann empfehle ich den dann halt meiner Frau und dann gehen wir da halt nochmal rein. Und, oder halt nicht, wenn er dann scheiße ist. Aber jetzt konnte ich sie halt mitnehmen und dann ist immer so der Beweggrund, denn in der Sicht wieder
nochmal
weg.
Zu gehen, ja.
Nochmal zu gehen, ja. Weil Kino ist nun mal schweineteuer.
Das stimmt, ja.
Und bei dem Film ist es aber gut, es ist kein 3D-Film. Finde ich sehr gut.
Zum Glück.
Wäre auch unnötig.
Ja, absolut. Also
ist generell unnötig, aber da auch unnötig.
Auch das.
Und
Ich hab den Bonus zum Glück noch, weil ich habe einen Kumpel mitgenommen, weil meine Freundin nicht da war. Und deswegen, aber ich habe ihn auch schon bei ihr vorhin geschwärmt und ja, ich glaube, wir gehen dann vielleicht auch Ende Juli nochmal regulär.
Der Film ist einfach gut. Sollte man reingehen, so häufig wie möglich und dann. Blu-ray kaufen. Ich auch wenn hier wahrscheinlich nur eine normale M-Ray rauskommt.
Ich wünsche, also bei dem würde ich mir auch wünschen, vielleicht so einen coolen Pappschuber oder so. Wie bei der, es kam gerade die Schuber-Version von Hardcore, hier diesem Ego-Shooter-Film. Mhm. Richtig geile Aufmachung auch. Und so in dem Stil, so mit dem Cover, das kann ich mir vorstellen. Also da, ja. Ja,
von Hardcore habe ich das Steelbook und das Mediabook.
Ja, ich glaube, das Mediabook meine ich.
Ja. Das mit dem Mondo-Motiv.
Ja, genau, ja.
Ja.
So in dem Stil könnte ich mir vielleicht auch so ein Baby Driver Cover irgendwie vorstellen. Das finde ich ganz, ganz schick so.
Die erste Flagge von Scott Pilgrim vs. The World war ja auch so ein Glanzschuber.
Ja, den habe ich leider nicht, nee.
Ich tut mir leid, aber der ist sehr schick.
Ich hatte nur die M-Ray.
Und was ich allerdings bisher mal so ein bisschen schade finde, ist halt auch, dass die Verleihe hier in Deutschland, weil sie halt das Potenzial darin nicht sehen, faul sind, was Extras angeht. Mhm. Es gibt im Ausland teilweise, also meistens in den Ländern, wo die Filme produziert wurden, ein Audiokommentar mit drauf oder noch ein Making-of, was wirklich eins ist und nicht nur so ein 5-Minuten-Featurette, was sonst auf Vox läuft. Und ist halt echt schade. Ich glaube, bei World's End, um bei einem Edgar Wright-Film zu bleiben, ist die UK Blu-ray voll mit Extras. Und hier sind wirklich nur so ganz, ganz wenige Sachen drauf. Also fast schon Werbung, soweit ich mich erinnern kann. Und das finde ich dann hier auch wieder schade, weil hier würde ich auch gerne ein bisschen von dem Making of halt mitbekommen. Gerne auch den Tonschnittprozess. Ist ja wahrscheinlich ein Wunschtraum, aber da so ein 5- bis 10-minütiges kleines Featurette wäre schon schick.
Also ein Einblick, ja, stimmt definitiv. Ja, ich finde es auch immer schade, dass so viel an Bonus oft weggelassen wird bei uns. Hat das, da bin ich nicht so drin, weißt du das? Also ist das einfach wirklich Faulheit oder hat es auch manchmal irgendwie mit Lizenzkram zu tun?
Es ist immer Lizenzkram, weil die Sachen, die werden immer einzeln vertrieben. Zwar auch bei dem großen Studio, aber es kostet alles Geld. Und wenn sie halt sehen, der Film lief im Kino nicht so geil, oder selbst wenn der Film im Kino geil lief, es kostet nochmal extra, diese Sachen zu kaufen. Deswegen dauert es ja auch bei Leuten wie Turbino oder bei Capelight auch so lange, weil sie auch die Lizenzen dann logischerweise, also jetzt mal so laienhaft, aber die Lizenzen halt auch erst erwerben müssen, dann ein bisschen handeln müssen, damit es halt auch für die auch lukrativ wird. Ja, nicht verstehe. Einfach nur, weil sie auch Fans sind, weil das sind sie, weil sonst würden sie nicht auf diesen ganzen wirklich. Also der Capelight-Katalog ist somit der beste, was klassisch gute Filme angeht. Dann dauert es halt auch eine Weile, bis man sowas dann auch durchbekommt. Und manchmal muss man dann auch Abstriche machen, weil es dann zu teuer wird oder irgendwas. Aber bei den ganzen großen Dingern Richtung Marvel, finde ich es dann echt peinlich, teilweise, was da, oder Disney im Allgemeinen, was da nur für Extras drauf sind. Dann gibt's mal so Ausreißer, wo dann halt wirklich mal 30 Minuten zusammengestückelte Schnipse sind, die dann die einzelnen Themen irgendwie Musik, Action, Stunts und vielleicht nochmal ein Showreel irgendwie von den ersten Rehearsals zu dem Film halt gibt. Aber dann gibt's dann aber ganz viele Sachen, wo halt so gar keine Extras drauf sind, wo definitiv aber auch irgendwie was mitgelaufen sein muss, weil jetzt kam vor ein paar Wochen beispielsweise von Daredevil die zweite Staffel raus, was ja auch Disney im weitesten Sinne ist.
Ja.
Da ist nichts drauf.
Okay, krass.
Und also ich habe mir trotzdem von der ersten und von der zweiten Staffel die Steelbooks geholt, weil die halt echt schick sind, aber die kosten halt. Gut, es ist eine Serie, dadurch kostet sie mehr, aber die kosten halt auch 35 bis 40 Euro. Und wenn da gar nichts drauf ist,
und das ist aber schon ernüchternd, Netz,
ja, die machen Promotion über YouTube und ähnliches und da gibt's dann so kurze Clips. Wenn sie die wenigstens draufpacken würden, würde ich auch sagen, ja gut, billiger geht's nicht, aber anscheinend doch. Und
ist dann immer traurig, ist immer nichts.
Weil man holt sich doch diese Dinger, weil man halt die Filme mag. Oder die Serie mag. Und dann möchte man doch auch gerne auch so viel wie möglich von dem auch haben. Weil sonst hätte ich auch einfach bei Netflix bleiben können. Weil das wird nicht dort aus dem Programm rausgenommen.
Ja, wo ich mich dann aber frage, wenn dann quasi so eine Serie ist wie Daredevil, was ja eine Netflix-Produktion ist, aber Marvel ist ja quasi Disney, wer ist halt die Frage, wer entscheidet dann halt, was auf der Blu-ray landet? Ist es Netflix da Mitspracherecht oder ist es komplett bei Disney, weißt du?
Ja, aber irgendjemand muss doch sagen, hey, da wollen welche den Film haben.
Ja, das meine ich ja. Ich würde jetzt einfach mal, mag jetzt blauäugig sein, aber ich würde jetzt einfach rein vom Gefühl her sagen, Netflix wäre doch eher eine Firma, die weiß, was die Fans sich wünschen. Und ja. Disney ist vielleicht eher so eben der Altbacken, der sagt sich, Trailer drauf reicht. So. Und das ist halt die Frage, so, ja, wer da wo die Verantwortung hat und wer da wo das Mitspracherecht hat und die Entscheidung trifft, was nachher dann eben auf der Disc drauf ist.
Und um die Leute jetzt damit zu erreichen, die halt immer noch kein Netflix haben, weil sie es nicht brauchen, nicht wollen, weil sie Prime haben, weil sie Maxdome haben und damit zufrieden sind oder sonst was, oder Sky, um jetzt mal alle, glaube ich, genannt zu haben, aber um die dann damit zu erreichen, dass sie die Serien dann nochmal einzeln veröffentlichen, das ist dann aber auch die falsche Herangehensweise, weil dann gibt man denen auch so viel, so guck mal, was wir hier alles haben und das könnt ihr auch bei uns haben. Und ich glaube nicht, dass sie da mit wirklich denn die Leute mit ansprechen.
Gibt also es ja recht,
die richtigen.
Ja.
Weil die Leute, die halt Netflix haben, bleiben bei Netflix. Und die Leute, die sich dann auch wirklich dann die Serie oder den Film oder sonst was dann auch auf Blu-ray oder DVD oder sonst was holen, die würden auch mehr ausgeben.
Ja, eben. Das ist das, was ich halt meine. Ne? Also Netflix kennt ja ihre Kunden. Und die Serie können sie immer schauen, wann sie wollen halt. Aber wenn es halt darum geht, dann kauft das, weil ihr Fans seid, dann musst du ja was bieten. So, das ist halt, das, ja, bin ich bei dir. Das ist wirklich, Das ist mal ganz hartig mitgedacht.
Ja gut, aber wir schweifen schon wieder. Aber was dann halt auch die Extras an sich dann angeht, da kann es dann auch, wenn Disney da welche drauf macht, sind sie schön inszeniert, aber auch immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Und jeder ist glücklich über jeden. Also ich muss jetzt bei solchen Sachen jetzt keine Hintergrundfäden oder sowas halt mitkriegen. Das ist mir wurscht. Interessant, aber muss ich nicht haben. Aber wenn dann Sachen dann halt im Vorfeld schon bekannt sind, da gab's Reshoots und hier gab's kleine Ärgereien. Ich bin super gespannt, wenn, um jetzt was Aktuelles anzusprechen, wenn der Han Solo-Film irgendwann rauskommt. Weil da sind ja jetzt die beiden Regisseure, die ursprünglich...
Abgesprungen, also, ja.
Na, die wurden gefeuert. Die waren am Set und dann wurde denen gesagt, ja, ihr könnt jetzt gehen. Das sind, Flood und ich weiß gar nicht, wie der andere jetzt heißt, die auch den Lego-Film gemacht haben und noch irgendwas, was ziemlich gut war. Und wurden halt von jetzt auf gleich entlassen. Und jetzt macht Ron Howard das. Der für mich jetzt eher er hat gute Filme gemacht, aber es ist eher so, wir gehen auf Nummer sicher, Regisseur ist. Ja. Und die haben den Film jetzt schon seit Januar gedreht. Also quasi knapp sechs Monate.
Was nicht wenig ist.
Nee, was normalerweise auch die komplette Drehzeit von einem Film sein kann. Gerade in den Ausmaßen, wo viel denn auch aus der Maschine dann kommt. Also aus dem Rechner. Und da bin ich dann echt mal gespannt, wie das dann da denn auch in den Credits laufen wird. Ob sie als Producer denn vielleicht genannt werden, wie Edgar Wright ja auch bei Ant-Man, der ja auch nach einem Drittel oder sowas denn gegangen ist.
Ja.
Wegen kreativer Differenzen, wie es immer so schön heißt.
Natürlich.
Und oder ob die gar nicht mehr genannt werden. Oder wenn sie halt ein Making-of drauf machen, ob es dann ein ganz kurzes ist und nur Ron Howard zeigt. Oder ob sie mal die Eier haben und das mal thematisieren.
Ich glaub's halt nicht, weil
ist Disney, der ist unfehlbar.
Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, das ist so Friede vor der Eierkuchen. Ja, aber es ist halt Disney. Disney hat halt das Image, wir sind die glücklichste Firma der Welt, so. Wir sind Lebensfreude. Und ihr habt alle keine, wenn ihr nicht Disney mögt, so. Es ist halt Disney, das dürfen die gar nicht. Das verspricht, das widerspricht allen, glaube ich, ihren Legal Lines, die sie auf der Welt irgendwo haben, so. Ich habe ja mit Disney gearbeitet, ich weiß, wie die ticken. So, Das ist unfassbar.
Was PR angeht, teilweise ist echt schlimm. Also,
es ist was die für Regeln...
Disney kennt doch jeder, brauche ich doch keine Werbung machen.
Was die für Regeln einfach haben halt. Wir wollten mal, was war das damals hier, Disney Infinity, ne? Kennst ja das für das Spiel. Das tollste Live-Game, was gestorben ist. Da wollten wir mal für ein Event halt, weil da quasi ja gerade die neuen Figuren damals kamen und da wollten wir dann halt einen Donald Duck haben. Einfach halt einen Typ im Kostüm.
Mhm.
Und dann kam halt erstmal halt so raus, es gibt halt irgendwie drei Leute in Europa, die den halt spielen dürfen auf Events. So, der muss halt verfügbar sein, einer von denen. Und dann kriegst du halt eine Liste, wo drauf steht so, was der alles halt, also was für Vorgaben der hat, was wir quasi erfüllen müssen, damit der kommen und sich verkleiden darf.
Also das und sagt, dass er auch nicht sprechen darf und sowas.
Er darf nicht sprechen, er braucht einen Raum, wo er sich umziehen kann, ohne Fenster, damit keiner sieht, wie er sich umzieht.
Damit die Illusion behalten bleibt,
er darf nicht auf Fotos mit Süßigkeiten auftauchen, weil das Kinder halt zum Süßigkeitenfressen veranlagt. Es ist unfassbar. Das sind 4-5 Seiten Legals, die du halt einhalten musst, wenn du so eine Walking Act von Disney haben willst. Deswegen nur.
Wobei das bei Walking Acts ist es im Allgemeinen so. Also
ja, klar, Disney aber extrem, trotzdem.
Aber
trotzdem impliziert das aber was wie Disney halt tickt, weil das wird durch alle Bereiche bei denen ziehen.
Ja, ich hatte das mal bei, wir hatten einen Dreh mit Santiago Ziesma, dem Synchronsprecher und Schauspieler, der halt unter anderem SpongeBob halt spricht. Und wir hatten halt einen Dreh mit ihm, zum zweiten SpongeBob-Film war das, glaube ich, und da hatten wir halt auch einen Walking Act dabei. Und der durfte gar nichts machen, er durfte stehen und winken. Das war alles. Er durfte nicht... nicht mal von Santiago live synchronisiert werden sozusagen, dass er halt irgendwie außerhalb des Bildes steht und wir dann halt auf den Walking Act filmen. Durften wir nicht. Und das Gedrehte musste, glaube ich, sogar abgenommen werden. Wobei ich mir da jetzt gerade nicht so sicher bin. Aber das sind echt so Auflagen, wo du denkst so, warum? Also wir machen ja jetzt nicht irgendwie, wir entstellen ja die Figur jetzt nicht, indem wir sie, keine Ahnung, Pornofilme gucken lassen oder sonst was.
Wer weiß.
Wäre lustig, aber ja, also das ist auch immer so ein Ding für sich. Aber ja, Disney ist, was sowas angeht, echt schwierig.
Ja. Oft. Ja, wie gesagt, aber halt, ich glaube, das sind alles die großen. Das ist halt Disney, Marvel, DC ist da genauso. Die haben halt alle ihre krassen Vorgaben, was ihre Charaktere angeht und so weiter. Ich habe übrigens gerade, während du geredet hast, kurz mal Ron Howard nur nebenbei mal gerade gegoogelt.
Der hat lange keine guten Filme gemacht, oder?
Nee, Alter. Vor allem, der hat einen Donald Trump-Film gemacht. Beziehungsweise, ne, der hat gemacht Donald Trumps The Art of the Deal, the movie.
Mhm. Toll.
Dann natürlich den glorreichen The Death and Return of Superman. Der Donald Trump-Film ist übrigens 2016, der ist erst im letzten Jahr, krass.
Ey.
Ja. Ja, nee, der hat halt, weiß ich nicht.
Also ist lange zurück, ganz ja, lange zurück.
Das ist alles furchtbar.
Oh Gott, das ist richtig lange zurück. Dann war da mal was Gutes in Beautiful Mind. Finde ich ja nicht okay. Moment. Ist auch lustig, dass bei der Filmografie von Ron Howard erstmal Actor angegeben wird. Ich meine, ja, er hat ja als Schauspieler angefangen damals mit Happy Days. Also da ist er mir noch ein Begriff gewesen. Weil Happy Days halt auch vor meiner Zeit lief. Aber halt im Fernsehen hoch und runter lief, wie heute halt, keine Ahnung, Two and a Half Men.
Hm.
Aber für sie arbeiten? Da. Was haben wir denn da?
Ah, nee, gar nicht wahr. Entschuldigung, ich habe auch gerade eben falsch geguckt. Er hat bei der Trump-Doku hat er nicht Regie geführt, er hat mitgemacht. Also mitgespielt. Ja, okay. Er war nicht der Täter. Ich gucke halt gerade, na klar, also hier die ganzen
Inferno.
Die ganzen Da Vinci-Geschichten hier, Angels and Demons.
Rush war gut. Wobei Rush auch von wie heißt er? Gelebt hat. Unserem deutschen Schauspieler. Ich vergesse immer seinen Namen. Ich ihn Daniel Brühl.
Daniel Brühl. Ja.
Ja. Der war gut, der Film. Also für das, was er war.
Ja. Wenn man das so... Ja, Beautiful Mind, klar. Heart of the Sea habe ich immer noch nicht gesehen.
Ja, soll wohl nicht so sein. Aber Frost Nixon soll wieder gut sein. Hab ich aber auch nicht gesehen. Kopfgeld war okay. Nee, ist halt aber auch schon alles über 20 Jahre alt. Oder fast 20. Da war lange nichts Gutes.
Nee, nicht so wirklich, ne? Na, bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt.
Na, ich bin jetzt auch interessiert, wie Joss Whedon da jetzt noch bei ähnliche Konstellationen, also Zack Snyder ist ja bei Justice League nicht rausgeflogen, er ist ja gegangen, wie aus familiären Gründen, aber wie viel er da jetzt noch mit reinbringt.
Mhm.
Weil Wonder Woman bewegt sich ja schon in Richtung Marvel, um es mal jetzt mal ganz zart zu sagen.
Ja, klar.
Weil da hat man mehr als nur drei Farben und ist halt wesentlich lockerer und hat nicht so einen aufgesetzten Humor. Und wenn Joss Whedon da jetzt reinkommt, mal gucken, wie viel er noch ändern kann, weil abgedreht ist der Film ja schon. Aber in der Post kann man halt auch noch viel machen. Oder Nachdrehs. Soll es jetzt eh Nachdrehs geben oder schon gegeben haben für Wonder Woman, weil die halt so gut ankamen, dass sie halt noch ein bisschen mehr in Justice League zu sehen sein wird.
Ja, macht ja auch Sinn. Also absolut.
Ja, aber ist dann auch immer so, ist so schön, wie viel Glauben sie vorher in die Person hatten.
Mein Gott, so funktioniert's halt.
Ja.
Das ist das Business.
Ja, weil immer noch im ganzen Trailer es immer noch so wirkt, als wäre Jason Momoa der Einzige, der irgendwie Bock auf den Film hätte.
Und der Rest macht gezwungenermaßen mit, weil
Geld.
Weil Geld. Ja. Um Geld geht's ja auch in Baby Driver.
Ja, da wird sehr viel geklaut und sehr viel aufgeteilt. Und ja, wie gesagt, Soundtrack, hört ihn euch auf alle Fälle an. Ist sehr, sehr, sehr gut. Ist fast genauso lang wie, also die Doppel-CD fast genauso lang wie der Film.
Gibt's auch auf Spotify.
Gibt's auch auf Spotify komplett. Und ja, geht in den Film.
Ja, ich glaube,
kann man gar nicht anders sagen.
Ich glaube, wir durch unsere Abschweifen merkt man auch, dass wir, glaube ich, alles gesagt haben zu diesem Film, ohne jetzt euch was vorwegzunehmen. Deswegen, ich glaube, wir haben noch sehr viele Themen, über die wir mal an anderer Stelle sprechen können, aber ich glaube, bevor das jetzt hier ausartet, viel zu viel und am Thema vorbeigeht, glaube ich, können wir einfach nochmal abschließend jetzt nochmal wirklich sagen, vergessen wir Disney, vergessen wir Marvel, vergessen wir alles, vergessen wir Ron Howard, Baby Driver am 27. Juli im Kino in Deutschland, von uns beiden.
Heißt hier aber Drive Baby Driver.
Ja, Entschuldigung, ja, oh Gott. Drive, Baby Drive, furchtbarster Name des Sommers, aber immer bester Film des Sommers. 27. Juli im Kino von uns beiden, denke ich mal hier, ich spreche mal für dich mit, eine klare Empfehlung. Einfach an dieser Stelle. Lang nicht mehr so viel Spaß gehabt im Kino, kann ich nur sagen. Hinsetzen, genießen, wenn man will. Wenn man will auf Details achten und das eine oder andere nette Gimmick noch finden. Wenn ihr einfach eine gute Zeit haben wollt und einfach euch berieseln lassen wollt, klappt das aber genauso gut und schmälert da auch das Sehvergnügen nicht. Und ich kann halt nur sagen, weil das Ding ist auch, das ist mir eben noch eingefallen während unserer Abschweifungsdialoge. Und zwar auch ein ganz großes Problem, nämlich was Baby Driver beziehungsweise Drive Baby Drive bekommen könnte, quasi an Zuschauern in Deutschland ist, der Film startet hier in Deutschland gleichzeitig mit dem neuen Nolan.
Mit Dunkirk,
der startet nämlich auch am 27.
Sind allerdings unterschiedliche Zielgruppen.
Sind es, aber Nolan und Dunkirk, die befeuern gerade schon wieder so hardcore, was Werbung angeht. Ich war gestern Abend in Wonder Woman. Die haben ja diesen, für Dunkirk haben die so einen, die haben so einen zerstückelten Trailer. Es läuft quasi immer ein Trailer. Dann kommt so kurz 10 Sekunden Dunkirk, dann kommt wieder ein anderer Filmtrailer, dann kommt wieder 10 Sekunden Dunkirk. Also die ziehen ihre ganze Werbung, diese gesamte Kinowerbung durch. Was halt einen riesen Eindruck einfach hinterlässt. So, also die wissen schon wieder, wie sie das Ding fahren müssen. So, Nolan ist ein großer Name. Ich sag einfach nur, das Potenzial, dass Baby Driver als kleines Filmod belächelt werden könnte, neben wieder großen Namen, ist da. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er eben nicht untergeht, einfach als kleines vergessenes Stück Film, sondern die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Und wie gesagt, ist halt gefährlich, wenn er gleichzeitig mit so einem Namen einfach startet wie Nolan dahinter.
Aber glaubst du, dass ein Name wie Nolan in Deutschland so stark zieht? Also wenn das Plakat jetzt irgendwie durchschnittliche Kinogänger, was schauen wir denn? Was läuft denn? Wenn
der neue Nolan
Kirchen liest, dann sieht er höchstens, dass es ein Kriegsfilm ist. Und das war's. Auf den Plakaten ist, glaube ich, auch keiner der Stars zu sehen. Und
ja, du hast schon recht. Es ist wieder Cineasten-Ding, ne? Ja.
Es könnte genauso, ich weiß nicht, Arrival-mäßig laufen, der halt auch gut ist, aber an der Kasse auch okay, glaube ich, in Deutschland lief, aber glaube ich auch kein Platz 1 oder sowas war.
Nee, war er nicht.
Und es kann mit vielen Filmen in der Richtung halt sein.
Ja, hast du schon recht.
Nolan ist jetzt auch kein Spielberg, weil der Name Spielberg beispielsweise ist in Deutschland wesentlich gefestigter als Nolan.
Gebe ich dir vollkommen recht, da hast du recht.
Ich glaube sogar Snyder ist bekannter inzwischen.
Ich sag halt nur, Baby Driver kriegt halt nicht die Blockbuster-Behandlung in der Öffentlichkeitswahrnehmung wie Nolan, weil da steckt mehr Marketingbudget hinter. So, das ist halt Fakt. Und ich sag halt nur, dass Baby Driver, auch durch den Trailer und so weiter, weil der sieht so seicht aus. Und der sieht so aus wie, ach ja, das kann man, nee, muss man so, das kann man mal zu Hause gucken oder so. Er macht halt nicht den öffentlichen Eindruck, glaube ich, für das, was er ist. Er kriegt nicht die Aufmerksamkeit von alleine. Deswegen muss man ihn, glaube ich, empfehlen. Deswegen muss man den Leuten sagen, dass er geil ist. was wir gerade hier tun. So. Und ich hoffe da eben auch so ein bisschen auf Mundpropaganda, dass die ersten Leute, wenn die den gesehen haben, auch checken, wie geil der ist und dass er vielleicht so ein kleiner Selbstläufer wird. Ich sag halt nur, wenn natürlich am selben Tag eben, sag ich mal, eine große Hollywood-Blockbuster-Produktion wie in Dunkirk, heißt der eigentlich in Deutschland auch Dunkirk oder wird der echt in Deutsch Dünkirchen heißen? Weißt du
es
schon?
Ich weiß es gar nicht, aber man kann ja mal die IMDb fragen, ob die da schon so weit sind.
Also der Trailer, der gestern jetzt lief, hieß Dunkirk, aber es war halt auch ein O-Ton-Kino, ne? Also weiß ich jetzt halt nicht.
Ja.
Weil ich glaube, ich glaube, wenn die den Dünkirchen nennen, dann wird es schwierig mit der Kasse.
Ja, also bisher ist er noch als Dunkirk gelistet.
Ja, ich glaube, die belassen den. Ich glaube, Dünkirchen, da wissen sie auch in Deutschland, das klingt wie Lindenstraße so. Dann sind sie raus.
Wie Dünnschiss.
Auch, ja.
Das ist.
Ja, nee, aber das kann
jetzt man sehe glaube ich auf der Karte, da siehst du halt einen Jungen zwar in seinem Armeeanzug, aber den kennt man nicht. Und den erkennt man auch nicht. Also, da spielen zwar auch große mit, aber.
Nee, ich gebe dir recht, es ist kein Batman, es ist auch kein Inception, so, ja, gebe ich dir schon recht. Also, der wird es eh selbst schwer genug haben. Ich hoffe halt einfach nur, es wird Baby Driver wird nicht überschattet halt durch größeres Marketing, durch andere Filme einfach, weil er das nicht verdient hat. Und ich sag halt, er hat, glaube ich, nicht allein die Kraft, um sich so nach vorne zu preschen, weil er das nicht vermittelt. Du musst ihn halt wirklich gucken, um zu checken, wie smart er eigentlich wirklich ist so. Und ja, ich hoffe einfach, dass er sich rumspricht und dass er die Zuschauer bekommt, die er verdient und dass die Leute merken, was das für ein großartiger kleiner Film ist.
Da könnte Spider-Man vorher noch viel mehr Probleme machen.
Ja, stimmt, Spider-Man kommt ja noch vorher.
Der startet ja 2 Wochen vorher und der wird da wahrscheinlich immer noch funktionieren.
Der wird da reinlaufen noch, ja.
Weil Valerian, also ich bin gespannt auf den Film, auf den neuen Luc Besson.
Ich auch. Ja.
Der startet eine Woche vorher.
Ja, aber der ist auch halt, Luc Besson ist halt weg so, ne? Also die machen jetzt schon hier bei uns im O-Ton-Kino, machen sie eine Woche vorher, zeigen sie 5. Element nochmal, so die Leute verstehen, wer das ist. Genau, also der wird auch, glaube ich, eher so, der wird auch so beiläufig mitlaufen. Der Trailer hat mich auch so erstmal null angefixt, weil der so over-CGI'd aussieht, aber ist halt typisch Besson halt. Aber genau, aber ich glaube eher, also wenn da wirklich was gefährlich wird in dem Zeitraum, ist es eher Spider-Man, ja.
Also, und danach vielleicht noch Planet der Affen.
Ja, Gott, da hast du gar keinen Bock. Aber ja, aber vom Namen her, ja. Auch auf jeden Fall größer und auch als bekannter alles als Dunkirk, klar. Ja,
komm. Aber ja, also ich bin befürchte gespannt. Auch, dass der hier untergehen wird.
Wäre zwar wirklich schade. Auch wenn ich
jetzt das so verjinxe sozusagen, aber Leute, geht rein. Lass den nicht untergehen.
Nee,
wirklich. Und wenn er untergeht, versuchen wir alle, ihn fürs Heimkino wieder rauszuholen.
Würde ich gerade sagen. Ich hoffe halt, dass er
dann spätestens... John Wick hat auch im Kino beispielsweise nicht so richtig funktioniert. Der kam auch erst im Heimkino-Release richtig raus. Wie so viele.
Ich hoffe halt auch, dass er, wenn er halt wirklich im Kino versagt im Sommer, dass das Heimkino dann, dass quasi bis dahin dann ein kleiner Hype aufgebaut wird irgendwie, dass die Leute verstehen, wie gut er ist und dass dann der Heimkino-Release dann einschlägt nochmal. Weil, ja, ich meine, im zweiten Teil... Weiß ich nicht, muss es nicht geben, brauchst auch nicht. Der steht, glaube ich, für sich.
Nein, der steht für sich und Edgar Wright macht, glaube ich, auch in dem Sinne keine
Fortsetzungen, glaube ich. Genau, das wird eh nicht passieren.
Macht auch keinen Sinn.
Macht's auch nicht, absolut. Aber es wäre einfach schade, wie gesagt, wenn der einfach komplett ignoriert wird, weil dafür ist er wirklich einfach viel zu gut. Ja. Und wir haben, glaube ich, genug geschwärmt. Das habt ihr jetzt mitgehört. Und ja, legen ihr euch ans Herz. 27. Juli, geht ins Kino und spart euch Dünnschiss.
Genau.
Und geht lieber in Drive, Baby Drive. Oh Gott.
Man merkt richtig, wie weh die das tut, das so auszusprechen.
Das ist halt wirklich Bullshit so, ey. Als ob Deutsche so doof sind und Baby Driver irgendwie. Also nein, ist keine Ahnung. Baby Driver klingt halt auch, da willst du einfach wissen, was es ist. Bei Drive, Baby Drive, ja. das klingt noch dümmer. Das klingt wirklich wie Fast and Furious oder so.
Mhm.
Also da finde ich Baby Driver auch als ansprechender einfach. Das verstehe ich, ja. Ich,
da will man wissen, was ist.
Da will man wissen, was ist. Nee, da hat man zumindest mehr
Baby.
Ja, genau, da hat man zumindest die Intention, sich zu überlegen, so, okay, warum heißt der so irgendwie? Und bei Drive Baby Drive finde ich, da ist der erklärt schon selbst, also der ist so selbsterklärend, obwohl er nicht zutrifft. So, das ist das Problem. Ja. Egal. Ich reg mich mir sonst nicht mehr auf. Eingeenglischte Filme, das ist, da bin ich wirklich raus. Das macht für mich keinen Sinn. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, ich glaube, wir können damit abschließen, diesen Worten für heute. Nichtsdestotrotz, ja, können wir mal gucken. Ich glaube, wir haben auch allein heute schon wieder gemerkt, da gibt es noch ein paar Themen, die könnte man durchaus mal länger aufrollen. Gerade eben so ein bisschen übergeordnetes Filmmilieu-Themen.
Gerne auch in der großen Runde, was Special Editions und weiter angeht, weil
genau, also wir hatten ja schon
mal Games Leute auch mehr mitsprechen.
Wir hatten ja schon so einen kleinen Sammelcast gemacht, ne? Also allgemein so was kann man sammeln, oder da habe ich mit Sascha mal so einen Speedcast gemacht, halbe Stunde, mal kurz jeder abgerissen, was er so in seinem Leben bisher gesammelt hat, ne? So angefangen vom Kindesalter irgendwie Murmeln bis heute eben Filme, Games so. Da haben wir eh schon gemerkt, dass wir da mit der halben Stunde gar nicht hingekommen sind, sondern dass es auch durchaus ein Thema ist, wo man mal ausweiten kann. Deswegen, also da kannst du dich dann gerne nochmal eingeladen fühlen. Da schauen wir mal. Ich glaube nämlich auch, dass man da durchaus noch, gerade das eben so Editions angeht und Collectors Editions und wo man da quasi noch drauf abfährt und was man sich sonst alles früher schon für Scheiß gekauft hat, was heutzutage eben Regal abstaubt. Und man sich fragt,
das wird nochmal Wert bekommen.
Ja, genau. das wird eine Altersvorsorge. Und ja. können wir gerne nochmal angehen. Deswegen, du warst sicherlich nicht zum letzten Mal hier und genauso wenig wie zum ersten Mal. Deswegen, an der Stelle danke an dich. Mal wieder für den netten, das haben wir jetzt 2 Stunden Plausch knapp. Sehr gut. Mhm. 1 Stunde Baby Driver, 1 Stunde Rest.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit und an diesem schönen Freitagabend. Das Wochenende steht bevor, das heißt, wir sind in bester Laune und
ich habe auch noch Urlaub.
Ach du Sau. Ich habe in 2 Wochen Urlaub. Ja. Ab 1. Juli geht's 2 Wochen nach Österreich wandern. Da freue ich mich schon sehr.
Ich fliege nächste Woche nach Rom.
Ohne Technik. Oh, Rom ist auch schön. War ich auch schon lange nicht mehr. Aber eine schöne Stadt. Ja, dann deswegen. Gucken wir mal.
Von den Urlaubspodcast.
Genau, live zuschaut aus Rom und den Alpen. Und dann sitze ich in der Bar und höre Umf. Wie bei A Cure for Wellness, genau. Und dann soll ich dann call ich dich an und sag so, es stimmt doch alles, ja. Sie hatten doch recht. Nein. Ja, schauen wir mal, dann dir auf jeden Fall schon mal erstmal einen schönen Urlaub. Und, dann gucken wir mal nach unseren Urlauben dann spätestens, ob wir nochmal eine schöne Runde zusammenbekommen für ein nettes Thema.
Sehr gern.
Ja, danke auch euch fürs Zuhören, wie immer. Checkt uns auf allen Plattformen ab, Social Media, Facebook, Twitter und so weiter. Nach wie vor gerne iTunes-Bewertungen immer noch da lassen, wie man's kennt. Zudem könnt ihr auch gerne mal nochmal einen Blick auf unsere Webseite werfen, multimaniacs.de. Da gibt's auch einen neuen Reiter, der heißt Unterstützen. Der ist recht neu, weil wir bisher immer davon abgesehen haben, so wirklich plakativ, von euch irgendwas zu verlangen. Das tun wir nach wie vor auch nicht. Wir haben jetzt kein Patreon oder so, keine Angst. Da haben wir ja keinen Bock drauf. Aber da findet sich jetzt was. Denn wer uns unterstützen möchte und wer uns gerne hört, kann quasi einfach im Grunde einen kleinen Obolus spenden. Also so quasi so 1 Euro Paypal-Gedönse oder uns über Amazon unterstützen, wenn ihr euch einen neuen Film kauft, wie zum Beispiel Baby Driver, wenn er mal rauskommt. Und jetzt halt mal wieder überteuertes Mediabook für 30 Euro. Macht das doch einfach über unseren Affiliate-Link, denn dann kriegen wir davon einen Kuchen ab. Den Kuchen nicht, einen Krümel eher. Kriegen wir von ein Krümelchen ab. Ihr zahlt nicht mehr. Es ist quasi, Amazon zahlt uns da ja quasi einfach ein bisschen was aus, wenn das genug Leute machen. Deswegen, so könnt ihr es unterstützen. Ist also alles freiwillig. Das heißt, wenn euch unser Content gefällt, dann schaut doch da mal rein, wenn ihr Bock habt, uns ein klein wenig unter die Arme zu greifen. Wie gesagt, geht hier nicht um irgendwelche Unsummen, sondern einfach kleine Obolusse. Oboli? Weiß ich. Globuli.
Geld.
Schickt uns einfach Globuli, genau. Nein, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wir versuchen ja auch immer, hier unser Bestes zu machen. Wir haben uns schon fleißig Technik auch gekauft für diesen Podcast und so weiter. Wer Lust hat, uns einfach ein bisschen was zurückzugeben, kann das gerne tun. Alles ganz freiwillig. Wer nicht, lässt es sein. Hört einfach weiterhin kostenlos. Und trotzdem danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Podcast. Danke, Mario. Und wir sagen Tschüss.
Ciao.